meinst es gar nicht ernst. Du willst nur wissen, wie weit du gehen kannst, nicht wahr? Schluckt sie das noch oder kann ich sie noch ein bisschen tiefer in den Dreck treten? Ich bin auch müde. Ich habe zwei behinderte Kinder, Kali und dich. Du bist das Mühsamere.
Mein Gott, warum stirbst du nicht einfach?
Ihr hört Projekt Chaos, den chaotischen Filmpodcast, heute mit Yannick Neuting.
Hallo.
Und meinem geschätzten Kollegen Patrick.
Hallo.
Wir widmen uns heute einem besonderen Regisseur, einem vielleicht den bekanntesten Regisseur Europas. Wir sprechen nämlich über Michael Haneke's Das Weiße Band und ich freue mich sehr, dass wir Yannick hier zu Gast haben. Den könnte man vielleicht aus seinen Gastauftritten aus Cuts kennen, aber auch abseits dessen seid ihr vielleicht, die Hörer und Hörerinnen, schon mal auf seine Arbeit gestoßen, ohne es zu wissen, denn er verfasst ganz fantastische Kritiken online im Netz. Doch bevor ich hier irgendwie zu wenig oder nur die Hälfte erzähle, vielleicht stellst du dich am besten kurz selbst mal vor, wo kann man dich im Netz online finden und was verbindet dich so mit Film, Yannick?
Ja, vielen Dank. Man kann mich finden bei Filmstarts unter anderem, bei Artischock seit diesem Jahr. Ansonsten bin ich auch in Leipzig, wo ich auch lebe, im Auerbach Verlag tätig, also bei digitalfernsehen.de, Blu-ray Magazin. Das sind so die Hauptredaktionen, für die ich derzeit schreibe. Ansonsten, ja, ich studiere hier in Leipzig auch parallel noch im Master Germanistik und Theaterwissenschaft, bin da so in den letzten Zügen, wo ich mich auch sehr viel mit Film auseinandersetze. Und das ging bei mir eigentlich schon so in Kindheitstagen los. Also das werdet ihr ja wahrscheinlich auch kennen. So irgendwann kommt so die Faszination für das Medium Film und das ist dann natürlich immer weiter angewachsen. Zwischendurch ist es dann so ein bisschen zu Theater und Literatur rübergeschwappt auch bei mir. Aber das Gute ist ja, dass ich ja alle drei Medienformen ganz gut ergänzen und so im Studium, ja, hat man das dann so ein bisschen professionalisiert, so ein bisschen mit Theorie angefüttert, was mir immer noch große Freude bereitet. Und ja, also jetzt so richtig aktiv, so in der Filmkritik bin ich seit 2017, 2018, habe zuvor schon so ein bisschen Uniradio gemacht, da so erste journalistische Schritte. Und jetzt bin ich ganz froh, dass ich so einigermaßen Geld damit verdienen kann und hoffe, dass ich das noch weiter ausbauen kann und bedanke mich erstmal für die Einladung.
Ja, es freut mich sehr, weil du ja vor allem auch in dem Haneke-Special bei Cuts zu Gast warst und dort schon eine Menge über diesen fantastischen Filmemacher sprechen konntest. Wo du gerade gesagt hast, dass du auch noch im Germanistikstudium bist, da ergänzen sich Patrick und ich ganz gut. Wir haben auch beide oder sind beide im Studium der Germanistik. Ist es bei dir so, dass du dann immer so quasi danach suchst, welche Kurse du irgendwie auf Thema Film beziehen kannst? Weil das habe ich gemerkt und Patrick auch, dass man das irgendwie immer so versucht, dann in Richtung Film zu lenken, auch wenn es manchmal nicht so gut passt, aber manchmal passt es natürlich auch sehr gut.
Ich kenne das auf jeden Fall aus dem Bachelorstudium. Also da ging es mir ganz oft so. Es ist auch oftmals gelungen. Mittlerweile ist das so im Master in der Germanistik, bietet sich es nicht mehr ganz so sehr an. Also das geht dann schon eher in die literaturwissenschaftliche Richtung. Aber in der Theaterwissenschaft gelingt mir das noch ganz gut. Aber da sind noch alle Dozierenden sehr offen dem gegenübergestellt. Und also so gerade die Frage Verhältnis von Film und Theater ist was, was so auch so mein eigener Forschungsschwerpunkt ist, auf den ich mich so ein bisschen festgefahren habe. Und das ist ja auch bei Haneke ein sehr spannendes Thema, dieses Verhältnis da ins Visier zu nehmen.
Insgesamt ein sehr spannender Filmemacher. Und wir sind alle drei, glaube ich, einig, das ist für uns einer der vielleicht faszinierendsten und spannendsten Regisseure. Aber warum eigentlich genau? Patrick, stimmst du mir da erstmal zu? Und insgesamt, wie würdest du den als Filmemacher beschreiben? Und was fasziniert dich an ihm?
Das ist wahrscheinlich eine sehr schwierig zu beantwortende Frage, aber ich denke, ich kann bei Haneke aus so einer ganz basalen Ebene schon mal sagen, ich denke, wofür ich ihn vor allem erstmal schätze, sind diese einmaligen Filmerfahrungen, die man mit seinen Filmen macht, weil ich wirklich sagen muss, ich finde dieses Argument zu sagen, man guckt einen Film ungern ein zweites Mal, wird mir häufig auch ein bisschen zu inflationär für viele unangenehme Filme benutzt. Ich finde aber gerade bei Haneke trifft das sehr gut, dass man, zumindest mir geht es so, dass ich seinen Film immer mit so einem unglaublichen Respekt ihm gegenüberstehe, weil ich einfach weiß, okay, das wird jetzt weniger Filmvergnügen als eher so ein Absitzen auf einer Bußbank. Aber es ist halt, es ist auf der anderen Seite halt wiederum so ertragreich, weil halt Haneke zumindest für meinen Geschmack immer dann versucht, mit seinem Blick immer auf solche blinden Flecke der Gesellschaft drauf zu gucken. Also das, was wir nicht sehen wollen, die Gewalt, das Aggressive, das Gefährliche, das Abgründige der Gesellschaft, stellt er, wie auch viele andere Filmemacher, auch in den Hintergrund, in den Mittelpunkt. Aber er macht das halt eben auf so eine Art und Weise, die irgendwie auch nie, die trotzdem so unglaublich einnehmend ist, ohne dabei, zumindest in den meisten Fällen, mir nie zu pessimistisch zu werden, dass ich sage, okay, dieser Filmemacher also genügt sich einfach darin, nur menschliches Leid auszustellen, und es reicht ihm einfach zu sagen, ja, ich stecke jetzt in einer erhabenen Position, zu sagen, ja, ich zeige jetzt hier Menschen, die sich gegenseitig Leid zufügen, und dadurch habe ich so eine Allwissenheit über das ganze Thema. Also er verarbeitet beispielsweise jetzt in so einem Film wie Caché beispielsweise das Thema Schuld ja auf eine wahnsinnig vielseitige Art und Weise. Und ich schätze ihn halt wirklich einfach erstmal eben durch diesen Blick, den er auf so gewisse gesellschaftliche Dynamiken setzt. Das finde ich immer wahnsinnig interessant, dass er wirklich keine Schmerzensgrenze sozusagen kennt. Aber ich muss einfach ihm den Vortritt geben, dass ich einfach zu oft wirklich einfach diese Filme als Filmerfahrung so unglaublich atemlos finde, zum Teil, wenn ich jetzt an so Filme wie Die Klavierspielerin oder eben Caché denke, wo du wirklich da sitzt und richtig merkst, wenn der Film vorbei ist, da hat dich noch irgendwas im Schwitzkasten, was du noch gar nicht so richtig abschütteln kannst. Und ja, für diese Art des Filmemachens schätze ich ihn sehr, aber erschreckt mich zuweilen auch, ehrlich gesagt, auch manchmal ein bisschen ab, weil zum Beispiel jetzt so eine Trilogie wie seine Vergletscherungstrilogie, die musste ich mir auch ein bisschen aufteilen, zugegebenermaßen.
Kannst du da zustimmen? Sind das ähnliche Punkte, die dich an ihm faszinieren, Janik?
Ich kann auf jeden Fall zustimmen, insofern, als das erstmal Filme sind, die natürlich eine unglaublich starke Affektwirkung auf einen haben. Also das kann man, glaube ich, nicht bestreiten. Also das ist natürlich erstmal ein Schockgefühl meistens. Es kann auch bis hin zur gefühlten Traumatisierung gehen ein Stück weit. Also wie diese berühmte Szene in Caché, wo er uns traumatisieren will. Ich muss wahrscheinlich gar nicht sagen,
Nee.
welche ich meine. Aber was ich auch so spannend finde, wenn man Haneke öfter sieht, ist auch dieser böse Humor, der da immer wieder durchblitzt. Also auch in Das weiße Band sind mir jetzt beim dritten Mal sehen wieder Dinge aufgefallen, wo ich mir dachte, ah ja, das ist eigentlich auch auf so eine ganz böse artige und schelmische Art und Weise lustig und komisch. Und das finde ich eigentlich faszinierend, dass man diese Filme immer wieder sehen kann und neue Dinge entdeckt. Und ich würde sagen, also so meine Faszination, Haneke fing auch tatsächlich mit Die Klavierspielerin an. So im Alter von 16, 17 Jahren war erstmal so ein bisschen auch dieser Reiz des Verbotenen, als man da so diese DVD gefunden hat. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da ist noch so ein blauer Aufkleber drauf, wo so ein ganz schlimmer Werbeslogan draufsteht: obszön, pervers, skandalös oder so ähnlich. Also
Oder
das
auch
zieht
für
dann natürlich
Jugendliche
an.
geeignet.
Für Jugendliche geeignet, ja. Und dann war für mich, also diese Faszination Klavierspielerin fing erstmal an mit einer Stimme tatsächlich, nämlich die Stimme von Isabelle Huppert, beziehungsweise im Deutschen wird sie ja synchronisiert von Corinna Harfouch. Und ich war also so fasziniert von dieser ja eigenartig verschrobenen, bösartigen und dann doch aber auch faszinierenden Frau. Und damit fing so ein bisschen ja diese Liebe zu Hanekes Gesamtwerk an. Das hat dann so ein paar Umwege genommen. Also ich habe dann irgendwann Funny Games gesehen. Ich sag mal so im Alter von 16, 17 Jahren, da kann man eben noch nicht allzu viel mit so einem Film anfangen, aber das gibt sich dann im Laufe der Jahre. Und inzwischen würde ich schon sagen, das ist ein sehr wichtiger Regisseur, wenn es darum geht, was meinen Filmgeschmack geprägt hat, und mag die Filme immer noch. Ich finde auch, er hat vielleicht bis auf den letzten Film Happy End eigentlich keinen einzigen so Ausfall in seiner Filmografie. Also die sind alle auf einem gewissen Level von gut bis meisterhaft, würde ich sagen.
Alle habe ich noch nicht gesehen, muss ich zugeben. Mir fehlen da noch so ein paar. Und also ich glaube, es ist ein Filmemacher, den ich früher ganz langweilig gefunden hätte. Also wenn ich den als zu junge Person gesehen hätte, wenn ich den vielleicht mit 15 oder 16, wo meine Filmreflexion noch nicht besonders fortgeschritten ist, hätte ich den sehr langweilig gefunden. Und ich glaube, aus den Gründen, weshalb ich heute so fasziniert bin oder so an der Stange bleibe, eben weil er so eine Mischung aus Slow Cinema macht, aber jemanden trotzdem viel auf dem Weg gibt währenddessen. Also er erzählt ja sehr langsam in seinen Filmen, ohne Musik, was ja auch oft schon, also gegen die heutige Rezeptionserfahrung spricht oder die Rezeptionsgewohnheit, aber hat trotzdem diese krassen Schock-Values, die dann aber erst sich wirklich nur entfalten, wenn man sich drauf einlässt, wenn man in die Atmosphäre des Films eintaucht, wenn man da sich wirklich komplett drauf einlässt. Und abseits seiner Filme finde ich aber auch die Person tatsächlich voll interessant, weil ich irgendwie, wenn ich an Haneke denke, dieses richtig klassische Bild eines Filmkünstlers noch vor Augen habe. Also er bestätigt so richtig dieses, da ist ein Mann am Set oder eine Person am Set, die wirklich sich eine Idee rausgesucht hat und die jetzt als Dirigent wirklich so alle Strippen in der Hand habend ausführen möchte. Und das finde ich unheimlich faszinierend, sodass es einer der wenigen Regisseure ist, wo ich mir auch sehr gerne Interviews zu angucke von ihm, was er sonst so und wie er sonst so über Film redet. Das finde ich unglaublich schön auf einer Seite und irgendwie so belehrend. Also er hat da immer so eine Art Professorenton, den er da mitschwingt, und das mag ich. Und wenn ich dann irgendwie auf der Blu-ray noch die Zusatzmaterialien angucke, dann finde ich das einfach sehr cool, ihn dabei zu beobachten, wie er seine Filme inszeniert, wie er da wirklich auf kleinste Details achtet und einen sehr genauen Blick irgendwie die Sachen hat. Und auch wie er über Schauspiel redet, wie er immer so selbst, wenn er mit den Darstellenden agiert, wie er so die Szenen kurz selbst vorspielt, um zu zeigen, wie er es sich am besten vorgestellt hat, dann sind es so ganz viele kleine Aspekte, die ich irgendwie super cool an ihm finde und abseits davon natürlich auch sehr abwechslungsreiche, sehr faszinierende Filme macht. Unter anderem Das Weiße Band. Wo würdet ihr denn diesen Film nun in seinem Schaffen einordnen? Wenn ihr jetzt, ihr habt einige Filme schon angesprochen, Funny Games viel häufiger, der, glaube ich, so als oft als bekanntester Schockvertreter seiner Art ist. Aber wo positioniert sich letztlich Das Weiße Band, Yannick?
Also ich würde sagen, man hat so nach Funny Games dann vielleicht noch diesen Code Inconnu, Code Unbekannt im Deutschen. Danach kommt ein Bruch in seiner Filmografie, finde ich. Also es ist natürlich immer noch Haneke-Filme, die danach kommen und Motive tauchen immer wieder auf. Aber ich finde doch, also die meisten sagen, er ist danach so ein bisschen, als er dann auch in der großen Öffentlichkeit bekannt wurde, als er diese Filme in Frankreich gedreht hat, dann auch so Starbesetzung hatte mit Isabelle Huppert, Juliette Binoche und Co., dass er da so ein bisschen konventioneller geworden ist. Ich würde nicht sagen, dass es konventionelle Filme sind, die er dann gedreht hat, aber sie sind vielleicht ein bisschen zugänglicher und ich finde, sie werden zugänglicher, weil sie trotz dieser berühmten Protokollform, die Haneke ja geprägt hat, in gewisser Weise geschlossener erzählt sind. Also wir haben auch, wenn man jetzt das Weiße Band nimmt, dieses sehr ja, Dramenhafte, also dieses Zergliedern in einzelne Szenen, die man auch ganz anders anordnen könnte mitunter. Und trotzdem hat man hier einen sehr abgesteckten Rahmen. Wir haben eine sehr literarische Erzählweise in diesem Film und ich glaube, das findet man auch in diesen anderen Filmen. Also es ist ja schon eher so ein, ja, ein Spätwerk von ihm, muss man sagen. Und man hat das auch in der Klavierspielerin, man hat das dann auch bei ja, Happy End zum Beispiel oder auch in Amour, also sehr geschlossene Filme, die sich vielleicht auch mehr einem erzählenden Kino hingeben, als er das vorher getan hat. Also ich glaube, auch wenn man so einen Film wie Funny Games gedreht hat, was wirklich so eine radikale Abrechnung mit der gesamten Branche ist, auch vielleicht eine Abrechnung mit dem eigenen Schaffen und was man bis dahin versucht hat, das ist ein Kahlschlag. Danach muss man sich auch ein Stück weit neu erfinden und ich glaube, er hat sich neu erfunden, indem er diese in Anführungszeichen zugänglichere und geschlossenere Form wählt.
Kannst du da noch was ergänzen, Patrick, oder?
Ach, ich würde einfach nur sagen, dass ich auch mich da Yannick völlig anschließen würde, dass ich persönlich einfach sagen würde, wenn mich jetzt jemand fragen würde, mit welchen Haneke-Filmen soll man anfangen, dann wäre wahrscheinlich das Weiße Band für mich der erste, den ich nennen würde, weil ich finde halt, der hat schon allein durch diesen Aspekt, dass er diesen Erzähler mit einbaut und dass das halt eben, wie Yannick schon gesagt hat, so eine Station-Drama-artige Geschichte ist, also auch dieses Fragmentarische hat, aber dabei Haneke untypisch für meinen Geschmack, wirklich auch so ganz klassisch auch irgendwie unterhaltsam wahrgenommen werden kann, finde ich, würde ich das Weiße Band, weil er halt eben auch ästhetisch so in meinen Augen völlig von den anderen Haneke-Filmen so abgeht, weil ich finde, diese anderen Haneke-Filme, die hatten eine gewisse Form, auch eine schöne Ästhetik, aber sie hatten trotzdem immer auch dieses, also du hast immer gemerkt, da diese Ästhetik hat aber auch irgendwas sowas sehr Dreckiges trotzdem. Das war alles gekonnt, das war alles saupräzise in der Bildgestaltung, aber wirklich schön war das trotzdem nicht. Und bei Das Weiße Band, durch dieses Schwarz-Weiß und durch diese Bilder, kommt trotzdem eine ungewöhnlich gemütliche Atmosphäre, also für Haneke-Verhältnisse natürlich, in diesem Film auf. Und ich würde einfach nur sagen, das kommt einfach in der Phase von Haneke, wo man sagen kann, er hat halt dieses Martialische dieser alten Werke, hat er so ein bisschen jetzt abgelegt. Er ist praktisch ein bisschen gealtert, ein bisschen ruhiger geworden, ein bisschen gemächlicher geworden und möchte jetzt und muss uns nicht mehr so, muss den Zuschauer jetzt nicht mehr so malträtieren, wie jetzt eben bei einem Funny Games oder vielleicht auch in seiner Vergletscherungstrilogie, wo er einen ja nur in so einen pessimistischen Sumpf mit hinabzieht und einen da einfach nur liegen lässt und eigentlich keinerlei Alternativen aufzuweisen hat. Deswegen finde ich eher, das Weiße Band zählt dann wahrscheinlich zu den eher angenehmeren Filmen, deswegen ist es schon ein bisschen unikat in der Filmografie von ihm.
Ja, und der setzt weniger so auf den Schock-Value, also finde ich in dem Werk hier jetzt, sondern klar, es kommen immer wieder drastische Gewaltszenen auf, aber das ist weniger als Pointe irgendwie so oder als Höhepunkt seiner Dramaturgie zu verstehen, wie es vielleicht in anderen Filmen mehr vorkommt. Aber ich würde das mal ausklammern und dazu später mehr reden wollen. Vielleicht tauchen wir erstmal in die Handlung ein. Du hast ja eine Story-Zusammenfassung vorbereitet. Was passiert denn nochmal in Das Weiße Band?
Das Weiße Band. Ein deutsches Dorf, kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Wir werden hineingeführt in diesen Mikrokosmos von der Erzählerstimme des Dorflehrers, der über eine Zeit des Umbruchs im Dorf berichtet. Alles scheint zunächst in geregelten Bahnen zu laufen. Das Dorf wirkt friedlich, die Kinder wirken gut erzogen und jede Familie in die Gemeinschaft integriert, die vom Baron gelenkt wird. Jedoch wird diese Idylle sehr schnell getrübt durch einen Reitunfall des Dorfarztes, der durch ein kaum sichtbar gespanntes Seil ausgelöst wurde, bei dem lange Zeit nicht klar ist, wer es dort überhaupt angespannt hat. In einer Scheune stirbt wiederum die Mutter einer Großfamilie bei der Arbeit und der Sohn der Familie wirft dem Baron vor, diese Gefahr willentlich in Kauf genommen zu haben. Über die gesamte Handlung hinweg geschehen lauter weitere Gewaltakte, die die Dorfgemeinschaft erschüttern. Die Spitze des Eisbergs stellt dann aber die körperliche Misshandlung des Baronssohns dar, der nachhaltig die Beziehung vom Herrscher zu seinen Untergebenen schädigt. In dieser Zeit verliebt sich der Dorflehrer in das 17-jährige Hausmädchen Eva, die aber aufgrund des fehlenden Einverständnisses der Familie und auch ihrer eigenen sittlichen Grenzen seine Avancen und seinen Heiratsantrag nicht annehmen kann. Diese durch die Gesellschaft geforderte Tugendhaftigkeit entwickelten sittlichen Grenzen durchzieht das ganze Dorf und hat einen nachhaltigen Effekt auf das Gemüt der Kinder. Züchtigung mit der Rute, Erniedrigung und Denunziantentum erleben die Kinder tagtäglich, insbesondere die des Dorfpastors. Dies artet aus, indem die Tochter Clara den Vogel im Büro des Vaters mit der Schere aufspießt oder Jungs aus dem Dorf den Sohn des Barons in den Teich werfen. Den grausamen Höhepunkt stellt die körperliche Zurichtung des behinderten Sohnes der Hebamme dar, der den Verdacht des Lehrers durch die Vorhersehung einer Schülerin im Traum und das plötzliche Interesse der Kinder an seinem Wohl auf die Kinder lenkt. Mit dieser Befürchtung tritt er an den Dorfpastor heran, der dies jedoch als Unverschämtheit ansieht und der potenziellen Grausamkeit, die durch den ausgeübten Puritanismus der Eltern an ihren Kindern ausgelöst worden sein könnte. Wir jedenfalls versuchen, dem nicht auszuweichen und stellen uns einem von Hanekes bekanntesten Talfahrten in die Hölle. Wir haben hier 144 Minuten abgebüßt und jetzt bin ich gespannt, was ihr zu dem Film zu sagen habt.
Vielen Dank für die Zusammenfassung. Fasst, glaube ich, alles ganz gut zusammen, was da so in diesem Dorf abgeht. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir uns hier in einem Dorf befinden. Und vielleicht sollten wir uns, um den Kern des Films zu nähern, dieses Dorf als Setting auch erstmal beschreiben oder darüber reden. Was ist das für ein Ort? Wo findet hier die Handlung eigentlich statt?
Ja, also wir befinden uns irgendwo in Norddeutschland, wobei ja auch Haneke ganz ja immer wieder betont, es könnte eigentlich überall spielen. Und er verweigert sich ja zum Beispiel auch, dass es ein Historienfilm ist. Er sagt sogar in diesen Interviews mit Thomas Assheuer, kann man ja als diesen Buchband kaufen, die gesammelten Interviews, sagt er, es ist eigentlich nicht mehr ein politischer Film. Das sagt er dann, es geht da eher so um ja, gesellschaftliches Miteinander, wo ich mir denke, ja gut, was ist denn dann eigentlich Politik? Also das würde ich so nicht stehen lassen, was er da selbst über seinen Film sagt. Aber man muss natürlich unbedingt erwähnen, also er hat ja auch immer wieder gesagt, sie sind da durch unzählige Orte und Dörfer gereist, um da den richtigen Drehplatz zu finden. Und man hat eigentlich dann dieses norddeutsche Dorf gefunden. Ich weiß jetzt nicht, wie das Dorf in echt heißt. Im Film heißt es ja, glaube ich, Eichwald. Und man hat dieses Dorf eigentlich einmal komplett umgepflügt. Also es gibt da in diesem Interviewband von Thomas Assheuer gibt es auch so Vorher-Nachher-Fotos. Also sie haben ja da wirklich, glaube ich, Bäume gefällt. Sie haben den ganzen Asphalt rausgerissen, weil natürlich Straßen durch dieses Dorf führten, nur um da alles wieder Wiese und Dreck hinzubekommen. Man hat die ganzen Häuserfassaden mit so alten Backsteinwänden verkleidet nochmal äußerlich. Er meinte dann auch, wäre der Film in Farbe gewesen, wie es ja die Studios erst wollten, dann hätte man auch die Künstlichkeit des Ganzen erkannt. Also das ist auch so ein ganz nettes Detail. Aber was ich daran so bemerkenswert finde, ist ja, dass er im Vergleich zu seinen anderen Filmen, die ja bewusst anti-illusorisch sind, also wo er immer wieder versucht, fast wie mit so Brechtschen Verfremdungseffekten mitunter auch, also gerade bei Funny Games, das Publikum so aus der Illusion rauszureißen, ist hier alles mit akribischer Detailarbeit ausgestattet, dass man halt voll in diese historische Welt eintauchen kann. Und da bin ich auch mal auf eure Meinung gespannt, inwiefern das mit dieser Protokollform, die ja eigentlich erzählerisch wieder Ähnliches wagen will, wie das, was er davor gemacht hat, überhaupt einhergeht oder wie das zusammenpasst.
Ich finde da ganz interessant, Yannick, das, was du gerade erzählt hast, daran sieht man, dass ich, also weil du es vorhin ja schon so lobend erwähnt hattest, Jakob, dass man bei Haneke immer auch so gerne zuhört, wenn er über seine Filme redet. Ich finde, ich höre Regisseuren relativ nicht immer unbedingt gerne zu, wenn sie über ihre eigenen Filme reden, weil man sieht an dem Beispiel, dass manche Künstler offenbar ihr eigenes Werk dann aber auch immer sehr schnell irgendwie so eindampfen wollen auf Analysen, die ich ehrlich gesagt ein bisschen platt finde, verhältnismäßig. Also ich finde nicht unbedingt, dass Haneke über seine Werke reden zu hören, immer den Werken unbedingt gerecht wird, weil ich finde, seine Filme sind dann vielleicht manchmal doch ein bisschen schlauer als seine, ja, sagen wir es mal so, relativ didaktischen Erklärungen, wie seine Filme denn nun zu lesen seien, weil ich da auch ganz bei Yannick bin. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wie er behaupten kann, dass das nichts Politisches ist, weil ich da schon einschneiden würde und sagen würde, da tut Haneke sich aber überhaupt keinen Gefallen mit so einen Universalismus anzustreben, aber dann gleichzeitig das Ganze trotzdem historisch zu datieren, indem ja am Ende des Films der Erste Weltkrieg vor der Tür steht. Und ich mich so ein bisschen gefragt habe, wäre es nicht viel cleverer gewesen, es wirklich vollkommen unabhängig von eben dann diesem Ersten Weltkrieg, der dann kommt, und dann kommt natürlich bei uns sofort in die Assoziation in den Kopf, ach ja, das sind die Kinder, die dann später den Nationalsozialismus mit aufbauen. Und ich weiß nicht, wenn er wirklich gewollt hätte, dass es so universalistisch bleibt, dann hätte er das nicht so datieren dürfen in meinen Augen. Und ich würde euch gerne mal fragen, findet ihr denn, dass der Film wirklich sich, also weil der Film heißt ja Das Weiße Band, eine deutsche Kindergeschichte, und Haneke sagt ja selber, er möchte nicht, dass das nur eine deutsche Kindergeschichte ist, aber ich frag euch mal, ist es denn wirklich mehr als nur eine deutsche Kindergeschichte? Weil ich finde, ihr wird auch viel mit so, ich würde fast schon sagen, so mit so Gemeinplätzen an Klischees gearbeitet, die man halt vielleicht auch aus, sagen wir es mal so, Deutschen gegenüber haben würde. So diese deutsche Spießigkeit, dieser deutsche Puritanismus, findet ihr, dass Haneke das universalistisch schafft, oder ist es dann doch sehr auf Deutschland zurechtgeschnitten? Was würdet ihr sagen? Das interessiert mich jetzt mal wirklich.
Ich finde, in Teilen kann man das schon auf andere Phänomene, andere Länder, was auch immer, übertragen. Ich meine, so dieser große Kernpunkt des Films ist ja, was dann Haneke auch selbst nie müde wird, in Interviews auszuerklären. Er sagt zwar mal, er will seine Filme nicht erklären, macht es dann aber doch immer in allen Interviews, sobald man ihm so eine Frage hinwirft. Der große Punkt ist ja, wie so ein permanentes System von Zucht und Ordnung, von eingebläuter Gehorsamkeit, letztendlich den Nährboden für so faschistoide, totalitäre Systeme und Ideologien ebnet. Ich glaube, das ist natürlich was sehr Universelles, was man auch, was global zu denken ist. Und natürlich, es legitimiert sich ja auch allein dadurch, dass das ja bis in die Gegenwart reinreicht, diese ganze Thematik. Also das will ich ihm gar nicht absprechen, wenngleich er natürlich sehr konkret verortet ist. Also das würde ich auch sagen. Also dieser Gedanke von, das ist kein Historienfilm, das kaufe ich Haneke jetzt auch nicht so ganz, aber es ist natürlich ein Historienfilm, im Übrigen auch ein sehr gekonnter Historienfilm. Ja. Da können wir dann später nochmal drüber sprechen, wie man mit Historie filmisch verfahren kann. Aber was ich auch noch, wenn wir über den Schauplatz sprechen, so bemerkenswert finde, weil ich jetzt auch vor kurzem erst diesen Surkamp-Band von Hedwig Richter gelesen habe, der heißt Aufbruch in die Moderne. Da hat sie über das Deutsche Kaiserreich und gerade so die Geschehnisse um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert geschrieben. Und ihre These ist quasi, dass ja das Deutsche Kaiserreich und alles, was da auch so auf deutschem Gebiet passiert ist, eben nicht nur dieser Militarismus und Chauvinismus und alles war ganz Schlimmes, sondern dass auch sehr viele aufklärerische Prozesse parallel stattgefunden haben und dass eben dieses Zeitalter in so einer großen Ambivalenz gedacht werden kann, eben auch, dass die Moderne Einzug hält. Und Haneke macht jetzt was ganz Spannendes, nämlich er ignoriert das alles und verpflanzt das wirklich in dieses urbäuerliche, ursprüngliche, ländliche Milieu, wo man von dem Stadtleben gar nichts mitbekommt, von der Außenwelt. Also die Moderne findet da überhaupt nicht statt. Man denkt sich teilweise, ja gut, das könnte auch so irgendwie noch zwei Jahrhunderte früher spielen mit dieser Leibeigenschaft, die da gezeigt wird. Man hat keine modernen Fortbewegungsmittel, man hat keine Technik. Also sämtliche großen Errungenschaften, vielleicht auch positiven Errungenschaften, sind gar nicht existent in dieser Welt. Und ich glaube, er macht es auch ganz bewusst, weil er natürlich genau an dieses Ursprüngliche ansetzen will. Also wie schon gesagt, da geht es so darum, von Kindheitstagen an wieder so ein Nährboden für gewisse Tendenzen und Denkweisen geebnet wird. Insofern ist es dann wahrscheinlich schon wieder konsequent.
Ja, und ich glaube, wenn das Ganze in der Stadt gespielt hätte, wäre das auch nahezu unmöglich, irgendwie herzustellen, eine solche Authentizität der Zeit. Man stelle sich nur mal vor, wie du gerade sagtest, er hat die ganzen Straßen aufgerissen, also er hat sich da wahnsinnig viel Mühe gegeben. Dadurch, dass der Film im Dorf spielt, wird auch ein Faktor, der so in der Atmosphäre des Films und in der ganzen Stimmung von dem Ganzen deutlich wird, nämlich, dass es alles wahnsinnig klein ist, dass es alles wahnsinnig eng ist, dass jeder jeden kennt. Man denke nur daran, dass die ganzen Leute alle bei ihrem Berufs, bei ihrer Berufsbezeichnung quasi benannt werden. Ne? Also der Lehrer wird irgendwie nur Lehrer genannt, der Verwalter ist nur der Verwalter und der Baron ist irgendwie nur der Baron, aber trotzdem kennt jeder jeden und da kommt ein neues Kindermädchen an und schon weiß es irgendwie der Lehrer direkt und es wird darüber gequasselt und ja, dadurch fühlt man einfach, wie eng das Ganze ist und wie dicht es auch ist und dadurch, dass es halt kein großer Ort wie die Stadt ist, werden die kleinen zunächst Unfälle und Attentate, die da ja passieren, auch irgendwie noch mal viel schwieriger oder noch mal viel kritischer, weil es eben halt so ein enger Raum ist, dass jeder jeden kennt. Also da ist für mich auch diese Wahl, das auf so einem kleinen Gebiet spielen zu lassen, großer Faktor der Authentizität und am Ende auch der Intensität dadurch, nämlich genau, wie ich es gerade ausgeführt habe.
Ich glaube, dass ich wollte da kurz anknüpfen,
Ja.
und zwar ja, dass ich ganz interessant finde, weil ich auch finde, dass es dem Film thematisch sehr gut zu Gesicht steht, dass er diese Dorfatmosphäre sich vornimmt. Weil, wenn man mal so überlegt, eigentlich ja glaube ich, dieser Aspekt dieser Gemeinschaft ganz essentiell ist in dem Film und den ich auch in anderen Filmen auch sehen würde, die sich so ein bisschen mit dem Barbarischen in der kleinen Dorfgemeinschaft auseinandersetzen. Wenn ich jetzt so einen Film wie Thomas Winterbergs Die Jagd mir angucke, wo es ja auch darum geht, dass praktisch die Hauptfigur Mads Mikkelsen von dieser Dorfgemeinschaft ja ausgestoßen wird und dann auf einmal dieses schöne Gemeinschaftliche auf einmal in dieses unglaublich Barbarische umschlägt, dass derjenige dann einfach geächtet und ausgestoßen wird. Und ich glaube, das ist einfach, man kann dieses, diese, naja, diese. Diese, dieser, diese, diese heranwachsende Gewalt kann man, denke ich, in so einer Dorfgemeinschaft, weil es eben so ein enger Raum in gewisser Art und Weise ist, kann man das, denke ich, auch viel besser darstellen, als eben, wie du gerade gesagt hast, Jakob, in so einer Stadt, wo das Ganze wahrscheinlich wahnsinnig zerfasern würde, weil halt eben durch diese Konzentration auf einen Ort natürlich auch die Gemüter deutlich angespannter sind, logischerweise, weil wenn man immer wieder jeden Tag die gleichen Leute sieht und mit den gleichen Leuten redet, da natürlich die Bindungen unter den Leuten natürlich auch bis zu einem gewissen Grad auch den Leuten irgendwann bis zum Hals stehen, was ja zum Beispiel in der Szene zwischen dem Arzt und der Hebamme relativ deutlich wird, wenn man sich irgendwann einfach gar nicht mehr ertragen kann, auch wenn das vielleicht bei den Charakteren vielleicht auch andere Gründe hat. Aber deswegen bin ich auch ganz bei euch. Dieses Dorfsetting ist einfach für Haneke wahrscheinlich perfekt, um eben dass einfach diese Thematik dieser Gewalt die so brodelt unter dieser Kleingesellschaft, das kann man am besten einfach an so einem Dorfsetting festmachen.
Und ein spannendes Detail noch, es gibt ja da diesen Moment, wenn dann ja der Sohn der Hebamme erblindet ist und alle Leute wollen wissen, was geht da jetzt vor sich und alle sind ganz verstört, dass sie die Fensterläden verschlossen hat, weil normalerweise schließt niemals jemand in diesem Dorf seine Türen ab. Normalerweise kann immer jeder zum Fenster reinschauen. Also es ist natürlich konsequent umgesetzt, wie er schon sagt, es hat so eine ganz eigene Intensität, weil natürlich dieses Motiv der Freiheitsberaubung, was Haneke ja auch auf Kindheit und Erziehung generell anwendet, dass es die ganze Zeit nur darum geht, ja, die Kinder ihre Freiheit zu berauben und Grenzen zu setzen, dass dann natürlich auch der Film in so einer gewissen freiheitsberaubenden Form inszeniert ist, dass wir niemals aus dieser Welt ausbrechen können, dass wir nicht sehen, was passiert da von außen. Also ich glaube, der Lehrer ist ja so zum Beispiel eine Figur, die von außen in diese Welt reinkommt, aber wir erleben das ja gar nicht, wie er da reinkommt, sondern er ist schon längst drin. Wir haben nur dieses Spannungsfeld zwischen, wir sehen den Lehrer in jungen Jahren und haben gleichzeitig seine Stimme in ja, älteren Jahren auf der Voice-Over-Ebene, wo wir gar nicht wissen, na gut, ist das jetzt eigentlich wirklich so passiert? Genau das meinte ich auch. Es ist eigentlich ein recht spannender Historienfilm, weil er ja genau dieses Unzuverlässige von Geschichtsschreibung auch damit thematisiert. Also es ist eben nicht dieses, wir haben jetzt dieses geschlossene Bild und schauen mal, wie das damals war, sondern wir haben eine Erzählerstimme im Hintergrund, die von Anfang an es sagt explizit, ja, ich weiß gar nicht, vielleicht hat sich's auch gar nicht so zugetragen, vielleicht trübt sich ja auch meine Erinnerung an diese ganzen Geschehnisse. Also wir haben jetzt fast so eine unzuverlässige Erzählsituation, die dann ja auch ganz gut passt, dass wir immer wieder diese Leerstellen zwischen diesen einzelnen Episoden haben.
Was dann natürlich auch mitschwingt direkt, ist so eine Vergänglichkeit, die darin liegt, dass wir diesen Ort nie wirklich verlassen, außer wenn der Lehrer mal einen Ausflug zu seiner Verlobten oder so macht, aber selbst dann sind wir quasi immer noch auf demselben ländlichen Gebiet, nur halt irgendwie ein, zwei Dörfer weiter. Und wir erleben diesen Ort aber auch in verschiedenen Jahreszeiten, ne? Wir sehen die Menschen Tag und Nacht quasi draußen am Ackern und wie sie ernten und ja, wie das einmal im Schnee sehen und dann einmal im Sommer, kriegt das wirklich so eine Beiläufigkeit, wie schnell doch die Zeit vergeht. Und das in dieser sonoren Erzählerstimme irgendwie eingerahmt, finde ich da auch nochmal ganz passend zu beobachten. Wir haben gerade eben schon so ein bisschen darüber geredet, dass der Film ja in der Rezeption sehr oft, vielleicht ein bisschen zu einfach, darauf zurückgeführt wird, dass er hier die Ursprünge des Faschismus irgendwie erklären soll, dadurch, dass nämlich dieses Erziehungsbild bei den Kindern eingebläut wird und die dann nun während des Ersten Weltkriegs heranwachsen und später zu den Führungskräften und Teilhabern der NS-Zeit werden sollen. Wie wir auch schon entgegnet haben, ist Haneke dabei irgendwie seine Universalität viel wichtiger, also dass er seine Geschichte eher als Modell betrachtet. Nichtsdestotrotz, wie man es nun auffasst, ist ja trotzdem die Pädagogik in dem Film ein essentieller Teil. Und daher würde ich vielleicht mal den Blick darauf lenken, was erzählt uns Haneke denn hier eigentlich über die, Patrick meinte, deutsche Pädagogikgeschichte, vielleicht allgemein über die Pädagogik. Also lass uns mal so ein bisschen über die Erziehungsmethoden sprechen, die hier wirklich an den Tag gelegt werden. Ich glaube, da steckt auf jeden Fall wahnsinnig viel drin. Habt ihr da spezielle Erziehungsmethoden, die euch direkt als erstes in den Sinn kommen?
Das ist natürlich so ein sehr, also Protestantismus ist natürlich ein wichtiges Element in diesem Film und es hat generell so was sehr europäisch-aufklärerisches, also auch in ihren dunkelsten Ausprägungen. Wir haben so eine ganz starke Affektkontrolle, die da immer wieder ja gepredigt wird. Man darf quasi keine großen Emotionen zeigen, man darf auch der Sexualität außerhalb der Ehe und so weiter nicht nachgehen. Das hat man dann, führt der Film ja auch ganz vor, wie die Eltern das die ganze Zeit predigen und selbst nicht einhalten. Also das ist ein wichtiges Element und ich finde das auch gekonnt, wie Haneke das macht, dass wir diesen Gedanken der permanenten Affektunterdrückung und Affektkontrolle auch in diesem Schauspiel wieder gespiegelt bekommen. Also das ist ja, was er in all seinen Filmen ganz gerne macht, dass die Figuren eigentlich schon emotional völlig tot, emotional verklätschert sind, wie er das dann bezeichnet, also sie sprechen eigentlich nur noch wie Roboter und dann ist auch sowas, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das auch gefunden, es gibt von der Bundeszentrale für politische Bildung so ein Bildungskit zu diesem Film, das man dann in Schulen einsetzen kann und da habe ich nochmal reingelesen, da wird zum Beispiel darauf eingegangen, dass da so ein Spannungsfeld herrscht zwischen so einer sehr historischen, literarisierten Sprache, wie heute niemand mehr sich unterhalten würde, also so sehr gestellte, ausformulierte Schriftsprache und auf der anderen Seite dann aber auch so moderne umgangssprachliche Wendungen, die da mit reinkommen. Das ist ja auch so ein spannender Historisierungsgedanke und da habe ich beim Sehen heute extra nochmal drauf geachtet. Da ist für mich eigentlich eher das Bemerkenswerte, wie er mitunter so Öffentlichkeit und Privates vertauscht, also wo man annehmen würde, man würde eher im Privaten diese Umgangssprache verwenden und dann, wenn man in die Öffentlichkeit tritt und so seine öffentliche soziale Rolle spielt oder Rollen spielt, dass man dann in dieses ja literarisierte, gestellte Sprechen reinkommt und er macht aber genau das umgekehrt. Also man hat eher das Gefühl, man ist draußen, sieht man die Leute beim Erntedankfest, wo man irgendwie so ein sehr groben und umgänglichen Ton pflegt und wenn es dann ins Private geht, wenn der Vater zu seinen Kindern spricht, dann wird da auf einmal so eine Rede gehalten. Also das finde ich sehr spannend, wie er das umdreht, also auch dieses Rollenspiel im Privaten, im Familiären zeigt, was dieser Protestantismus und diese schwarze Pädagogik die ganze Zeit verlangt.
In welchen Szenen tritt er da heraus aus dieser authentischen Sprechweise? Das war mir jetzt beim Sehen gar nicht so unbedingt aufgefallen.
Na, zum Beispiel am Anfang, wenn ich glaube, der Pfarrer war es, also Burkhard Klausner, wenn er zu seinen Kindern spricht und so diese Bestrafung, diese körperliche Züchtigung androht, das ist zum Beispiel so eine Szene. Also, das ist ja fast so eine militärische Ansprache. Also, da steht so die Familie in Reih und Glied ja aufgereiht in der Küche, die alle haben ihre Blicke nach unten gesenkt und dann der strenge Vater, der da so die Standpauke hält. Und da irgendwas davon spricht, dass die Bestrafung den Eltern ja mehr wehtun wird als den Kindern. Also das ist für mich so ein Moment, der da zum Beispiel ganz stark raussticht.
Ja, oder ganz, ganz simpel, zum Beispiel die Szene, wo dieser Vater, der diese Scheune hat, dessen Frau gestorben ist, wo er zu seinem Sohn so dieses Halt dein Maul sagt. Also das war für mich auch irgendwie so ein bisschen so ein Bruch, weil so Halt dein Maul ist so eine, ist halt so eine Floskel, die ist mir jetzt auch mit dem Setting, habe ich das jetzt auch nicht so ganz zusammenbringen können,
Oh, sehe ich jetzt
beispielsweise.
nicht so. Also gerade zu diesem bäuerlichen Setting, also zu den etwas, zu den ja noch proletarischeren, also fiel mir jetzt nicht besonders als umgangssprachlich oder moderne Sprache auf. Vielleicht sind es dann eher so Begriffe wie behindert, wenn sie über den Jungen sprechen oder so. Ich glaub, damals hätten sie wahrscheinlich eher andere Worte genommen.
Ja.
Aber ansonsten.
Aber das ist ja ganz spannend, was ihr meint, diese Entgleisung des Bauern. Also es gibt ja tatsächlich diese Momente der Entgleisung, wo plötzlich aus dieser angespannten Stille Figuren so ausbrechen und auf einmal so einen Wutausbruch bekommen oder sowas. Das ist was, was Haneke in seinen Filmen ganz oft macht und auch an so ganz bedeutenden Stellen und das auch fast so als Schockwirkungen einsetzt. Also ich finde generell, wir werden ja sicherlich noch über die Gewalt sprechen, aber wir sehen ja hier eigentlich mehr verbale Gewalt als physische Gewalt tatsächlich. Und das finde ich sehr bemerkenswert. Das ist ja auch was, auch da muss ich nochmal auf Funny Games zurückgreifen. So, man kommt irgendwie immer wieder auf dieses Monstrum zurück. Da ist es auch ganz wichtig, wie das mit so Umgangsformen gespielt wird. Also so diese gutbürgerliche Familie, die selbst im Moment, wo sie mit Folter und Tod bedroht wird, noch so freundlich bleiben muss. Und dann gibt es da plötzlich diese Momente der, ja, körperlichen Entgleisung, wo plötzlich geschrien wird und dann versucht man aber ganz schnell wieder so zu sich zu finden. Also dieses Rollenspiel, dieses Theatrale im Alltag, das ist was, was bei Haneke immer wieder kommt und was wir auch bei Das Weiße Band, wie ich finde, sehr stark sehen.
Ja, oder auch bei Funny Games, dass halt diese beiden, ja, Eindringlinge, dass die ja auch so einen sehr freundlichen Habitus eigentlich an den Tag legen und dann halt eben dann trotzdem diese Gewaltspitzen dann auf einmal immer mehr kommen. Und es ist, denke ich, bei Haneke ist das wirklich immer so, das erinnert mich so ein bisschen auch an so eine Art, wie in gewisser Art und Weise auch so ein Tarantino für mich zum Teil arbeitet, dass du da immer merkst, wenn da Leute zusammen in einem Zimmer sind, die natürlich völlig unterschiedliche Regisseure in ihrer Machart, aber ich finde dieses Prinzip, dass du einfach die ganze Zeit merkst, die unterhalten sich zwar alle miteinander, aber da ist irgendwas da drunter, das brodelt die ganze Zeit und du spürst es die ganze Zeit und man hat bei Haneke, wartet man ja eigentlich nur darauf, wann platzt es endlich aus den Leuten raus. Und jetzt, wenn ich jetzt so einen Inglourious Basterds zum Beispiel auf die andere Seite stelle von Tarantino, wo man dann auch immer diese Szenen zum Beispiel mit Christoph Waltz hat, wo man immer denkt, wann lassen die Leute endlich ihre Maske fallen und wann wird dann hier endlich mal Klartext gesprochen. Und das ist bei Haneke, ist das für mich eigentlich immer auch immer genau das Gleiche, wie man immer versucht, immer noch so dieses, wie du schon sagst, Janik, so dieses Gemäßigte, so man ist so unglaublich kontrolliert von diesem Habitus, dass man auf gar keinen Fall irgendwie aus der Bahn lenken darf, aber dann, wenn es dann eben rausbricht, dann hat das halt eben auch so eine unglaublich, es hat halt auch in der Hinsicht leider keine kathartische Wirkung, weil es dann einfach nur noch verzweifelt ist, wie bei eben Funny Games, wenn dann eben Ulrich Mühe in der Mitte vom Raum sitzt und dann bestimmt 10 Minuten am Stück einfach wie am Spieß nur schreit. Und dann direkt danach geht es dann weiter, okay, wie kommen wir hier jetzt wieder raus? So, und das finde ich bei Haneke immer auch wahnsinnig eindrucksvoll, wie er immer auf diese paar kleinen Spitzen sich zubewegt, aber die sitzen dann halt aber auch so unglaublich, aber liefern halt auch keinerlei Erlösung.
Ja, und ich glaube, hier ist der Unterschied, dass er hier das Weiße Band so dramaturgisch ein bisschen Foreshadowing betreibt und uns als Zuschauende darauf vorbereitet. Wenn zum Beispiel relativ früh am Anfang des Films, du hast die Szene schon angesprochen, Yannick, die Bestrafung angekündigt wird, was natürlich wahnsinnig perfide Art und Weise ist, seine Kinder irgendwie zu bestrafen. Man sagt, ihr habt jetzt 24 Stunden Zeit, ich glaube, einen Tag später, und dann kriegt ihr die Rutenschläge, ne? Und ich glaube, auch ein großer Teil dieser schwarzen Pädagogik ist dabei, dass der Erziehende sich hier selbst so erhöht, dass er sich selbst nochmal, also das Kindesrecht komplett degradiert und ihn sogar vorsagt, dass er selbst mehr Schmerzen dabei erleiden wird als die Kinder selbst. Also das ist wahnsinnig perfide, aber dadurch, dass die Kinder so darauf vorbereitet werden, als Zuschauende werden wir es ja auch. Und also immer wenn ich diesen Film anmache, ich habe ihn jetzt 3, 4 Mal gesehen, finde ich, dass schon in diesem Moment, wo er die Strafe ankündigt, kommt mir so ein eiskalter Schauer hinunter, weil ich mich an die Szene vorerinnere, die dann kommen wird, wenn die Kinder nämlich bestraft werden. Und mit dieser schwarzen Pädagogik, mit diesem insgesamt als sehr manipulativ und gewalttätige beschriebene Sammelbegriff für pädagogische Mittel, wollen die, glaube ich, auch so ein bisschen diesen aufklärerischen Gedanken aufgreifen oder zumindest entstammt da aus diesem Zweig so ein Stück weit, zumindest das Überreste, diese Pädagogik, wo es so ein bisschen darum geht, die Natur des Menschen zu untergraben und von früh auf an irgendwie die Kinder eher zu einer Befehlsfunktion zu erziehen, ne? Und dann wird ja auch insgesamt diese Kindesnatur als etwas Falsches anbetrachtet, die es auszumerzen gilt. Und also ich glaube hier, diese Strafen, nicht nur körperlicher, sondern seelischer Natur, sind natürlich ein ganz krasses Element hier, wie hier diese Erziehungsmethoden angewandt werden. Und ganz schlimm oder fürchterlich ist das natürlich bei dem Priester, an dem sein Charakter.
Er zeigt ja auch eigentlich relativ eindeutig einfach diesen totalen Widerspruch in diesem schon krankhaften Bestreben, dass diese Kinder ach so tugendhaft unbedingt sein sollen, dass sich genau eben dadurch das alles sich ins Gegenteil verkehrt und dann das eben dann so weit geht, dass die Tochter diesen Vogel zum Beispiel mit der Schere aufspießt und das ja Haneke eigentlich über seine gesamten 140 Minuten so auserzählt, dass man es eigentlich auch gar nicht, also dass man es einfach gar nicht anders, also gar nicht missverstehen kann, dass einfach klar ist, man sieht, desto mehr eben, wie du gerade schon gesagt hast, Jakob, durch dieses oben herab, durch dieses Einprügeln auf die Kinder, dass sie eben dass sie die Autorität anerkennen müssen und die sozusagen der gute, also das Gute darin besteht, diese Autorität anzuerkennen und sie nicht anzuzweifeln und sich halt der zu fügen, dass das natürlich eben dann diese widerstrebenden Gefühle bei den Kindern dann irgendwann auslösen, wo dann sich dann irgendwann die Gewalt den Weg bahnt und dann eben diese ganzen verschiedenen Gewaltakte im Dorf passieren, von denen zum Glück, wo zum Glück nicht aufgeklärt wird, das fand ich nämlich auch ganz clever an dem Film, dass es nicht aufgeklärt wird, wer war das jetzt eigentlich, sondern wir werden damit eigentlich so entlassen. Aber es ist, die Vermutung liegt nahe, es waren vermutlich die Kinder. Und da finde ich aber ganz interessant, und das ist auch wieder so eine Frage, die ich an euch habe. Findet ihr, dass der Film wirklich dieses Thema dieser Erziehung wirklich auf vielschichtiger Ebene bearbeitet? Weil ich habe nämlich in Bezug auf das Weiße Band auch öfters mal den Vorwurf gehört, dass man bei Haneke relativ früh verstanden hat, was er eigentlich erzählen will und was er uns erklären will, was diese Eltern praktisch falsch machen mit ihren Kindern. Und da wäre für mich interessant von euch zu hören, weil ich ja weiß, ihr schätzt den Film beide ja auch sehr. Wie würdet ihr praktisch gegenargumentieren, wenn euch jemand sagt, Haneke hat eigentlich einen Film, der erzählt 144 Minuten das Gleiche und am Ende muss man da eigentlich gar nicht groß drüber nachdenken, weil man es ja verstanden hat? Also ist der Film da vielleicht zu pädagogisch oder bleibt das vielschichtig für euch?
Ja, das ist ja immer so ein berühmter Vorwurf bei Haneke. Sind das rein pädagogische Filme? Und ich kann dem Ganzen nicht mal so direkt widersprechen, aber ich finde doch, dass die Pädagogik immer mit so einer dann auch tatsächlich Ohrfeige, wie Haneke das immer sagt, präsentiert wird und dann auch mit so einer Ambivalenz zugleich, dass ich dem Ganzen nie irgendwie böse bin oder mir davon so auf die Füße getreten fühle. Also ich finde, das hat auch immer etwas sehr Produktives. Und wenn wir jetzt nur über dieses Erziehungsbild sprechen, dann würde ich vielleicht auch sagen, ja, das ist vielleicht sehr einseitig. Das sind dann vielleicht auch sehr beschränkt so auf dieses Horrorbild, was man so von dieser Zeit hat, was man vielleicht auch schon vorher wusste. Ja gut, da wurden halt die Kinder geschlagen und alles Zucht und Ordnung auf der anderen Seite. Also es ist ja jetzt trotzdem nicht an den Haaren herbeigezogen. Und das ist auch was, also ich zum Beispiel, meine Eltern, die beide in der DDR aufgewachsen sind, und ich merke das rückblickend auch, dass dieser Gedanke von Zucht und Ordnung irgendwie und dieses Erziehen zu Gehorsamkeit, dass das auch in diesem ganzen, auch dörflichen Milieu, wo ich aufgewachsen bin, dass das noch unglaublich sehr festsitzt. Also ewig lange Jahrzehnte zurückreicht. Insofern finde ich, das durchaus hat es seine Daseinsberechtigung, wie Haneke das irgendwie zeigt und auch seziert über diese sehr lange Laufzeit. Und ich finde dann doch auch, also es ist ja jetzt auch nicht nur das Erziehungsstück, sondern er zeichnet ja auch doch ein recht breites Sittengemälde so von der Zeit. Also ich finde auch durchaus, dass da irgendwie so gewisse ökonomische Fragestellungen in diesem ja feudalen System irgendwie mit verhandelt werden. Das ist jetzt auch alles, das brodelt so ein bisschen unterschwellig, da wird jetzt wenig konkret auserzählt, aber gut, für Auserzählen ist Haneke ja jetzt ohnehin ja nicht der richtige Regisseur, würde ich sagen.
Ja.
Und ich finde, der Film erzählt ja auch nicht, dass die Leute böse Absichten haben, sondern er erzählt quasi oder er präsentiert einfach eine damalige Normalität, wo man jetzt natürlich sagen kann, sie wird relativ einseitig dargestellt, aber ich finde, sie wird halt auch als allgemeingültig dargestellt. Also es waren halt nun mal das Erziehungsbild von der damaligen Zeit. Vielleicht hätte man irgendwie mehr Freude in den Film einbauen können. Aber ich finde, es wird keiner oder die Leute werden zumindest nicht böswillig agierend, erziehend dargestellt, sondern, naja, gut, sie benutzen halt diese veralteten, durchaus erniedrigenden Erziehungsmethoden, aber so war es halt nun mal. Haneke wird ja auch nicht müde zu erwähnen, dass er seine ganzen Sachen da aus historischen Büchern oder aus Dokumentationen her hat, genauso wie diese Bestrafung mit dem weißen Band, die ja auch natürlich titelgebend ist. Also ich finde nicht, dass die Leute dabei also dass es aus einer zu einseitigen Perspektive dargestellt wird.
Also es wäre an den Haaren herbeigezogen, wenn da jetzt wirklich irgendwie eine Mutter oder ein Vater kommen könnte und sagt, nein, aber das Kind darf doch auch mal Kind bleiben. Also das würde nicht in diese Welt reinpassen. Aber weil du sagst, dem Film fehlt Freude, ich meinte ja schon am Anfang, dass ich finde, dass es da auch immer wieder so bösen Humor gibt. Also ganz prägnant ist mit einem Gedächtnis geblieben diese Szene, wenn sie das Erntedankfest feiern und dieser ja etwas ältere Herr, ich weiß es nicht mehr, welchen Beruf er da hat in der
Der Verwalter?
Dorfgemeinschaft. Das kann der Verwalter sein, ja, wie er zu diesem jungen Mädchen kommt, das da die Babys behüten muss und er beschwatzt sie so und krabbelt sie so ganz ekelhaft an und sagt dann, na, willst du nicht auch mal was essen oder so? Und dann sagt sie so ganz kalt, ja gut, dann passt du auf die Babys auf, dann hole ich mir was zu essen. Also ich finde, da ist so ein ganz feinfühliger und böser und sehr treffender Humor auch oftmals drin.
Und ich muss auch sagen, dass uns ja Haneke Gott sei Dank den Lehrer und vor allem seine Liebesbeziehungen an die Hand gibt. Das Ganze, also der Film ist ja wahnsinnig belastend und anstrengend. Wir sehen andauernd Racheaktionen, Gewalttaten und hier wird irgendwer gezüchtigt und so. Aber dann gibt uns Haneke ja Gott sei Dank diese für mich sehr auflockernden, sehr feinfühlige Liebesbeziehungen an die Hand, die für mich das Ganze Gott sei Dank regelmäßig auflockert. Und naja, gut, sie ist halt auch noch ein Kind eigentlich, sie ist jetzt schon aus dem Elternhause raus, aber an der Stelle vielleicht die frohen Elemente zu sehen in dem Film. Oder genügt dir das nicht, Patrick? Oder findest du die sogar auch störend, dass hier jetzt so eine leichte romantische Elemente in Hanekes Film Einzug finden?
Nee, ich finde das wunderbar auch dargebracht, weil ich persönlich finde, dass auch diese kleine Episode aus dem Film relativ gut entkräftet, wenn Leute Haneke vorwerfen, er könne nur eben Pessimismus und könne nur den Zuschauer bestrafen. Ich finde, man sieht das in vereinzelten einzelnen Haneke-Filmen. Er kann auch anders. Und gerade bei so einem Film wie zum Beispiel eben Liebe oder jetzt eben dieser kleinen Episode in das Weiße Band, sieht man ja auch, dass Haneke auch ein wahnsinnig gutes Gespür halt eben auch für so eine Zärtlichkeit, für so eine ganz, für so was ganz Warmherziges einfach hat. Und da auch klar wird, dass Haneke eben auch in Menschen mehr sieht als eben nur eben Wesen, die nur auf die Welt gekommen sind, um sich gegenseitig Leid zuzufügen. Ich glaube halt einfach nur, ich glaube, das, was ich bei das Weiße Band jetzt bei dem Rewatch wirklich so ein bisschen gespürt habe nach dem Film, und das ist das, was mir im Vergleich zu dem anderen so ein bisschen gefehlt hat, gerade weil er das eben als so eine, so versucht, so eine authentische Atmosphäre einer vergangenen Zeit darzulegen, habe ich bei dem Film aber auch so ein bisschen das Gefühl, er verfolgt mich nicht genug, nachdem ich ihn gesehen habe. Also ich habe bei Das Weiße Band manchmal so ein bisschen das Gefühl, ich gucke den, ich wurde in gewisser Art und Weise halt eben auch über diese Zeit belehrt, habe auch wahnsinnig gut dargelegt bekommen und erzählt bekommen, wie das in dieser Zeit damals aussah. Aber mir fehlte da so ein bisschen das, was ich zum Beispiel bei einem, besonders bei einem Funny Games, besonders bei einem Caché, halt hatte, dass ich wirklich diese Filme mit rausgenommen habe, nachdem ich ihn gesehen habe, und dass ich über das, was ich da verhandelt bekommen habe, wirklich nochmal dringend nachdenken musste. Und bei Das Weiße Band, ich weiß, Yannick, du hast es ja schon gesagt, das Ganze ist ja noch nicht gänzlich verschwunden aus unserer Gesellschaft. Also ich meine, wir sind ja als Land, das zeigen 16 Jahre CDU-Politik, wir sind jetzt aus dem Konservatismus nicht unbedingt rausgekommen. Wir haben vielleicht nicht mehr ganz diese Erziehungsmethoden von damals, aber so ein Grundkonservatismus ist ja in der deutschen Identität ja immer noch da geblieben. Das kann man ja gar nicht von der Hand weisen. Aber ich glaube, bei diesem Film habe ich immer noch zu sehr das Gefühl, ich gehe praktisch in so eine Zeitkapsel. Bin dort ein paar Stunden, aber ich nehme für mich dann irgendwie zu wenig raus, habe so das Gefühl, ich blicke einfach auf so die Vergangenheit und kann doch also so mit dem Glück der späten Geburt, kann ich sagen, ja, Gott sei Dank habe ich so eine Zeit nicht erlebt. Oder geht euch das da anders? Also nehmt ihr den Film wirklich so richtig wie so eine sehr schwere Erfahrung mit raus und sagt dann so, boah, ich muss über das weiße Band noch tagelang nachdenken. Also dieser Film begleitet mich dahingehend noch sehr lange. Wie ist es denn bei euch? Weil bei mir, es hatte auf jeden Fall einen großen Effekt, der Film auf mich. Also jeder Hieb mit dieser Route hat auf jeden Fall bei mir gesessen. Das hat wehgetan, ja. Aber es hat trotzdem dieses Gefühl bei Haneke-Filmen, dass der Film danach erst so richtig groß wird für mich, das hatte ich leider bei dem nicht. Wie geht's euch denn da?
Also ich finde eher, das ist so ein Film, der gerade im Nachhinein groß wird, im Gegensatz zu den anderen Filmen. Also die anderen Filme machen es einem ja recht, zumindest der große von ihnen, macht es ja recht leicht, erstmal so eine Affektwirkung, wie ich auch schon am Anfang meinte, irgendwie auszulösen. Das sind diese Filme, die häufig auch so auf einen großen Paukenschlag, eine große Schockerszene irgendwie hinauslaufen. Also da verhält man sich natürlich sofort irgendwie. Da kann man sich nicht irgendwie entziehen und man muss sich irgendwie dazu verhalten. Und ich finde das, also ich verstehe schon, was du meinst. Das ist ein Film, der eben nicht so diese Wirkung in einem auslöst, sondern der so ruhig, so einsickert die ganze Zeit. Und man hat so das Gefühl, der könnte jetzt irgendwie auch noch 2 Stunden weitergehen und es würde trotzdem sich so ein bisschen im Kreise drehen. Und doch entfaltet er darüber so seine Stärke, finde ich, eben weil er, ich finde den fordernder als andere Haneke-Filme, deshalb, ich weiß nicht, wer von euch beiden das am Anfang gesagt hat, ich würde den nicht als Einstiegsfilm empfehlen zum Beispiel, weil ich genau eben finde, das ist, ich glaube, es ist ja auch sein längster Film, es ist alleine deshalb eine Herausforderung, wenn man mit dem Stil von ihm noch nicht so vertraut ist und dann ist es auch so ein Film, der mit so einem permanenten Understatement arbeitet, weil er eben die Gewalt hier noch mehr ins Rätselhafte reinzieht. Wir sehen ja wirklich nur noch die Auswirkungen, aber selbst das nicht so richtig. Also der verlangt schon sehr viel vom Publikum ab, sich das so ein bisschen selber irgendwie zusammenzusetzen.
Ja, und die anderen Filme sind ja auch so mediale Reflexionen, wo erstens der Zuschauer sich irgendwie mit seiner eigenen Geilheit an Gewalt konfrontiert sehen muss, während man hier ja, wie du auch gerade nochmal sagtest, eine ganz andere Perspektive auf Gewalt vor Augen geführt bekommt und es weniger so auf diesen Schock-Value ankommt, als wie du, Patrick, es ja auch empfindest, eher so eine Zeitkapsel öffnet siehst. Ich fand den Vergleich gerade ganz, oder den Gedanken gerade ganz nice, dass das gerne auch nur 2 Stunden hätte länger gehen können. Ich hätte mir super gut so eine Miniserie von Michael Haneke vorstellen können, in genau diesem Setting, dass er das Ganze irgendwie noch länger auserzählt. Ich weiß, es gibt diese Serie, Heimatserie von Edgar Reitz, die könnte vielleicht in so eine ähnliche Richtung gehen. Ist ja auch eine deutsche Chronologie oder so, wird sie als Untertitel genannt. Für mich kriegt der Film allerdings, Patrick, dadurch so etwas Zeitloses, dass ich da quasi so dran zurückdenke, wie einfach eine sehr runde, sehr wichtige Geschichte auch über unsere Heimat und wo wir quasi und in der Erziehung, wo wir herkommen und wo wir uns auch von wegbewegt haben und dadurch, ja, ich kann einfach sagen, es hat so was Zeitloses einfach dadurch, durch das historische Setting und denke viel an die Atmosphäre wieder zurück. Es ist aber nicht dieser Schockmoment. Er hat uns nicht, wie ich glaube, du hast es mal so gesagt, er hat uns nicht an den Eiern so richtig wie vielleicht andere Filme, wo er dann auch noch gern mal dran zieht und sie abreißt und am liebsten an der Wand klatscht. Also wirklich so ganz ekelhafte Sachen macht er vielleicht nicht und er führt uns als Zuschauende nicht so vor, wie er es ja vor allem in Funny Games, aber auch in Bennys Video natürlich macht. Trotzdem hat er so eine ganz eigene, für mich sehr scharfe Atmosphäre, die er hier zeichnet. Jetzt wäre für mich natürlich interessant, wie würdet ihr die Atmosphäre beschreiben und wie erzeugt Haneke diese? Klar, wir haben es jetzt schon durch das Setting viel begründet, aber natürlich auch durch seine Regiearbeit, durch seine Bildkomposition. Welche Atmosphäre erzeugt er denn bei euch? Hat er, ja genau.
Ich würde nur ganz kurz noch darauf zurückweisen, was Jakob gerade gesagt hat. Ich wollte nur kurz mal klarstellen, dass trotzdem ich da jetzt sagen muss, das ist natürlich Meckern auf hohem Niveau, was ich gerade von mir gegeben habe, weil ich natürlich sagen muss, ich finde den Film trotzdem großartig und ich denke an ihn oft, nur ich habe ihn halt vor allem für mich jetzt verglichen mit einem anderen Haneke-Film und habe mir halt die Frage gestellt, könnte das für mich der beste Haneke-Film sein? Und ich muss sagen, wenn ein Film, also ich muss sagen, ich hab dann doch so vielleicht so diese masochistische Ader bei Haneke-Filmen, dass ich auch so an den Nerven gesägt bekommen will. Und da ist das weiße Band vielleicht für mich einfach da nicht, dann vielleicht doch nicht martialisch genug in der Hinsicht. Weil wenn ich jetzt eben an so die Klavierspielerin denke, das ist zum Beispiel so ein Film, das ist für mich wie so, das, was du beschrieben hast, Jakob, Haneke zieht dich am Ohrläppchen einmal durch den gesamten, durch so einen Korridor und schlägt irgendwie mit einer Eisenstange auf dich ein. Oder auch bei Funny Games zum Beispiel. Und ich glaube, das ist etwas, was ich den anderen Haneke-Filmen so angerechnet habe. Und weswegen ich sagen muss, da verglichen jetzt mit den anderen Haneke-Filmen, dass die mich halt noch, dass ich halt noch mehr Narben davon getragen habe von denen, wenn ich aus das weiße Band noch relativ gut mich noch durchgeschlüpft bin sozusagen. Nur um das nochmal klarzustellen, dass es halt irgendwie doch noch sehr meckern ho auf hohem Niveau ist, weil der Film trotzdem natürlich seine Spur mit mir auch hinterlassen hat. So, Janik, ich wollte dich nicht unterbrechen, entschuldige.
Kein Problem, ja, der Haneke würde jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und meinen, wie kannst du nur? Also, er will ja genau immer dieses uns so terrorisieren, dass wir gar keine Freude mehr an diesem Schrecken haben. Aber das ist ja auch so eine Frage, die bei ihm immer wieder aufkommt. Also, kann man diese Filme trotzdem auch so mitunter fast so als Genrefilme irgendwie konsumieren, obwohl er genau das eigentlich verhindern will, obwohl er uns ja für unsere Blicke bestrafen will, wie er das dann selber immer so sehr brachial irgendwie ausführt. Ich finde persönlich, das schließt sich gar nicht aus. Also natürlich kann man irgendwie so eine gewisse Angstlust dabei empfinden, sich das anzusehen und sich so unwohl fühlen und das so als auch als so eine Attraktion zu erleben und trotzdem irgendwie auf eine produktive Art und Weise über diese Ästhetik, über den Stil, aber dann auch über die Inhalte dieser Filme nachzudenken. Deshalb, da nervt er mich immer so ein bisschen, wenn er das in Interviews so sagt und sich dann freut, dass bei Funny Games dann so Leute aus dem Saal rausgerannt sind, weil genau das wollte er ja erreichen. Also das halte ich dann auch immer so ein bisschen Quatsch, was er da irgendwie sagt. Aber weil du, Jakob, nach der Atmosphäre gefragt hattest, ich finde, das kann man bei dem Film gar nicht so leicht sagen, weil sie dann doch sehr schwankt. Also es hat natürlich dieses typisch Haneke Keeske, unterkühlte, trostlose, was natürlich auch durch diese ständige Stille im Hintergrund kommt. Wir haben dieses mechanische Spiel der Darsteller, die auch in dieser, wie schon erwähnt, dieser permanenten Affektkontrolle irgendwie festhängen. Alles ist ganz schlimm. Wir haben auch so gespenstische Szenen. Also mir ist auch im Gedächtnis geblieben, die Szene, in der das Kind die tote Mutter auf dem Sterbebett irgendwie besucht. Also das ist auch fast so eine Horrorfilmszene.
Ja, oder wo der kleine Junge der Sohn von dem Arzt seine Schwester sucht. Ja.
Ja. Ja, und also ich denke, am ehesten hat das so eine ja doch Atmosphäre von, weil wir auch über diese literarischen Bezüge schon kurz gesprochen haben. Es hat was so ein bisschen was von so einem, ja, Gerhart Hauptmann Drama, so Naturalismus, alles ist so unfassbar perfektionistisch ausgestattet und es soll so einen ganz starken Verismus irgendwie haben, dass es genau so aussieht. Haneke hat ja, da gibt es auch so eine Anekdote, irgendwie wollte das Getreide genau so anbauen lassen, dass das exakt die Höhe hat, wie zu dieser Zeit, in der der Film spielt. Also, das sind alles so Details und dann werden da so, ja, Familienszenen vorgeführt, wo so diese ja, bürgerliche oder auch bäuerliche Fassade so ein bisschen weggerissen wird und dann kommen da so diese Abgründe davor. Auf der anderen Seite hat es dann aber auch dieses sehr, ja, abschweifende, ausführliche, was man auch so, ja, ich weiß nicht, das ist von so Romanen wie Krieg und Frieden zum Beispiel kennt. Also du, Jakob, meintest auch, das hätte gut als Serie funktioniert. Genau das dachte ich mir auch zwischendurch. Ich glaube sogar, der ursprüngliche Plan von Haneke war ja irgendwie diese ursprüngliche Schnittfassung, dass die so 4 Stunden lang sein sollte, was natürlich kein Studio mitmacht, aber davon abgesehen, man kann sich das schon sehr gut vorstellen. Also es hat zwar immer wieder diese Unterbrechungen und diese Sprünge zwischen diesen einzelnen Episoden und Handlungsfäden und trotzdem werden diese einzelnen Handlungsfäden immer wieder so, ja, seriell fortgesetzt und man weiß immer sofort gleich, aha, jetzt sind wir wieder in dem Haus bei der Familie, da wissen wir, da ist das und das passiert und jetzt geht es da irgendwie weiter, da sehen wir wieder so einen kurzen Ausschnitt und dann springen wir mal wieder woanders hin, bis das dann alles auf dieses Ende zusteuert, was kein Ende ist, aber trotzdem diesen sehr streng markierten Punkt hat. Also das ist das sehr Faszinierend an dieser Erzählweise. Und ich finde zum Beispiel durchaus, dass er über diesen Stil, über diese Optik auch wieder diese Medienreflexion drin hat, eben über die Fotografie, über die Literatur. Aber klar, das ist jetzt nicht vergleichbar mit so einem Film wie Bennys Video oder sowas, wo dann auch das filmische Medium als solches thematisiert wird.
Ich finde, bei dir schwang jetzt auch etwas mit, was ich nämlich in der Atmosphäre auch immer sehr auffallend finde, nämlich diesen Shift zwischen einmal einem Versuch, ganz klar Distanz zu dem Erzählten aufzubauen Und dann aber die unmittelbare Nähe, wo wir wirklich sehr nah dran sind. Also die Distanz sehe ich natürlich einerseits aus dieser Erzählperspektive, aus dem Voice-Over schon aufgebaut. Da wird ja auch oft irgendwie der Vergleich dieser literarischen Strömung des poetischen Realismus angeführt. Die kam, glaube ich, vor allem im 19. Jahrhundert auf, wo es auch schon inhaltlich sehr darum ging, so die Welt halt sehr fassbar und objektiv darzustellen und das möglichst mit nüchterner Sprache zu beschreiben. Also auf rein narrativer Ebene sind wir da schon irgendwie auf einer Distanz, aber auch von der Wahl der Bilder, ne? Also er hat oft Bilder, wo er quasi die Landschaft zeigt und wir nicht uns auf den Vordergrund konzentrieren, sondern in tiefen Schärfen uns auch auf den Hintergrund konzentrieren oder mal so eine ganze Schneelandschaft sehen, wo man sich einfach wirklich hier das ganze Land vorstellen muss. Dann ist allerdings wieder die Wahl in den Innenräumen und in den Szenen, in den Spannungsszenen, wirklich sehr nah an den Personen dran zu sein. Natürlich gehen sie auch mal aus dem Bild raus, aber was ich da vor allem faszinierend finde, ist, wie er uns rahmt. Mir ist jetzt aufgefallen, dass er uns nämlich ganz oft aus der Perspektive außerhalb eines Raumes in den Raum blicken lässt und wir dann quasi nur durch die Tür hindurchblicken können, was natürlich so ein ganz einengendes Bild erzeugt, aber gerade darin sehe ich dann so eine Konzentriertheit des Geschehenden, während wir auf der anderen Seite halt draußen diese Weitläufigkeit haben. Und so switcht er immer hin und her und ich glaube, das ist ein Punkt, weshalb dann die Szenen, wo dann die Gewalt kommt, nämlich zum Beispiel die Bestrafung, wir sehen sie zwar nicht, aber trotzdem sind wir so konzentriert auf diesen einen Fluchtpunkt im Raum, wo er unseren Blick hinlenkt. Und ich glaube, das ist eine Methode, wie er uns hier wirklich eine sehr dichte Atmosphäre bildet, allerdings auch ja genau, so darauf hinarbeitet und uns den Kontrast zu der sehr Weitläufigkeit vor Augen führt.
Es hat dieses Kontrollierte, also was man ja immer wieder kennt bei Haneke. Also da ist man bei Haneke steht die Kamera ja meistens still und wenn sie sich mal bewegt, dann aber durchaus, also dann will er wirklich irgendwas sagen in diesem Moment. Dann hat er schon uns was ganz Dringendes zu zeigen und so ist es auch in diesem Film. Aber du hast es schon sehr treffend ausgeführt, finde ich. Es ist ein sehr gekonntes Spiel zwischen Nähe und Distanz. Also wir haben einerseits auch hier wieder diese Totalen auf irgendwelche Räumlichkeiten, wo wir aus irgendwelchen Ecken heraus das so ganz nüchtern distanziert beobachten. Dann haben wir aber auch so Momente, wo dann wirklich die Kamera Figuren durch Räumlichkeiten folgt, mit Figuren aus dem Fenster rausblickt. Oder dann haben wir auch die Kamera sitzt dann mit in der Kutsche drin, wenn da der Lehrer mit seiner ja, Geliebten da über die Felder fährt, also wo dann auch so eine ganz starke Unmittelbarkeit irgendwie hergestellt wird. Also doch, das ist sehr gelungen und dann haben wir ja genau wieder diese Medienreflexion, glaube ich, indem er uns aus dieser Distanz blicken lässt, indem er auch in entscheidenden Gewaltszenen dann die Tür wörtlich vor der Nase zumacht, haben wir dann wieder diese Momente der Reflexion, wo wir kurz rausgerissen werden und irgendwie drüber nachdenken sollen. Das ist ja genau das. Es gibt auch diesen Aufsatz von Haneke, Medien und Gewalt heißt er, glaube ich, wo er sagt, dass er eben nicht dafür ist, Gewalt zu zeigen, sondern er will unsere Position zu der Gewalt viel lieber zeigen.
Und Liebe und Zuneigung möglichst weit ausklammern. Da muss ich nämlich gerade auch, wo du die Kutschszene angesprochen hast, an den Kuss denken. Und ich finde, ich weiß nicht, es ist so eine Szene, die mir immer sehr im Kopf bleibt, wenn sie da ihr Date also zu einem Date ausgeführt werden und er sie zu einem Picknick einladen möchte, sie das aber so als Grenzüberschritt und als vielleicht Missachtung ihrer Ehre wahrnimmt, küsst sie ihn aber dann wischt er das so weg mit so einem so und die Pferde so anpeitschen und dann ist das so, wir sehen jetzt in einem kurzen Moment mal wirklich Zuneigung und vielleicht einen Kuss, aber dann klatscht er das so weg und die Pferde reiten davon und wir sehen den Schnitt und die Szene ist beendet. Das fand ich an der Stelle auch ganz interessant.
Ich glaube, was ich auch schon angesprochen habe, was echt auch teilweise wirklich eine clevere Entscheidung ist von Haneke, ist eben durch diesen Aspekt, dass man diese Gewalt dann doch immer auf so einer gewissen Distanz wahrnimmt, hat man natürlich auch immer so dieses Gefühl von, man ist dem ausgeliefert, indessen, dass man nicht mehr eingreifen kann. Also ich glaube, wenn man in gewisser Art und Weise dabei ist, hat man immer so ein bisschen das Gefühl, man könnte irgendwie, man könnte da irgendwie noch was dagegen machen, aber dadurch, dass uns vor der Tür, dass praktisch die Tür vor der Nase zugeknallt wird, wie du es schon gesagt hast, Yannick, wissen wir können dagegen überhaupt nichts ausrichten. Also das ist fast schon so gestaged, als wäre diese Gewalt auch irgendwie so unumgänglich. Also die muss jetzt einfach passieren. Wir können da nicht drum rumreden, wir können uns nicht irgendwie drum winden, sondern wir müssen auf eine Distanz sein, dass wir wissen, dass diese Gewalt passiert. Aber wir sind dann vielleicht in einer gewissen Art und Weise auch, wird da reflektiert, wie man sich vielleicht auch als Dorfbewohner in diesem dort fühlt. Eben dieses Gefühl, um mich rum passiert diese Gewalt, aber selbst wenn ich es ändern wollen würde, könnte ich nicht mal eingreifen. Und da ist das wahrscheinlich sogar ein sehr, sehr einnehmender Moment, sind es einnehmende Momente für mich, wo ich halt merke, okay, ich habe wirklich das Gefühl, ich bin auch dieser Gesellschaft, diesen gesellschaftlichen Ordnung, bin ich gerade wirklich ausgeliefert. Und da würde ich auch sagen, da hat der Film trotzdem wieder eine gewaltige Immersion in diesen Szenen, wo man dann wirklich merkt, man möchte das jetzt eigentlich gar nicht miterleben oder man möchte gerne was dagegen tun, aber man sitzt nun mal in seinem Sessel und guckt halt einfach einen Film. Aber man ist dem vielleicht auch so ausgeliefert wie diese Dorfbewohner.
Und natürlich
Auch
wird
weil
man.
du.
Und natürlich wird man
Ich wollte
an
da nur
dieser Stelle
anknüpfen,
auch.
weil du.
Okay, scheiße. Okay, ich zuerst, es geht ganz kurz. Und natürlich wird man an dieser Stelle von Haneke auch wie in seinem anderen Film ganz stark als Zuschauer oder Zuschauende involviert. Dadurch, dass die
Ja.
Türe zu ist, sind wir nun dafür verantwortlich, das Bild herzustellen. Klar, er gibt uns den Rahmen, hier auch wortwörtlich, den Türrahmen in die Hand. Allerdings findet das Bild der Gewalt natürlich bei uns im Kopf statt. Wir wissen nicht, wann die Rute auf den Körper landet, sondern wir müssen es uns vorstellen. Wir wissen nicht, wie oft passiert ist. Und trotzdem muss man sich da so wirklich drauf einlassen und das Bild entsteht letztlich bei uns im Kopf. Und da, naja, ist vielleicht so wie dieses klassische Element in Horrorfilm das tatsächlich Gruselige drin, dass man nämlich nicht das sieht, also nicht das gruselig findet, was man sieht, sondern das, was man sich vorstellt. Und in diesen Momenten ist er natürlich sehr effektiv und sehr wirksam.
Und weil es jetzt schon viel um Unterwerfung ging, dieses Gefühl von ausgeliefert sein, ich würde vielleicht nochmal inhaltlich über diese Bestrafungsrituale sprechen wollen, weil ich das auch nochmal ganz spannend finde, wie Haneke das so ein bisschen unterwandert zu so die Erwartungen und ins Gegenteil verkehrt. Dieser Film setzt ja ein mit diesem ersten Bestrafungsritual, zumindest ist es in der Erzählung das erste Ritual, der Kinder, in dem diese Leine gespannt wird, über das dann der Reiter mit dem Pferd drüber stolpert. Das ist ja schon mal sehr bemerkenswert. Also da hat man diesen Menschen, der sich das Tier unterworfen hat für seine eigenen Zwecke. Das ist ja auch so was, was im Film dann mehrfach auftaucht. Also so im Zweifelsfall fällt die Gewalt auf die Tiere zurück, die irgendwie in dieser Gesellschaft ganz unten stehen, vermeintlich in der Hierarchie. Und indem jetzt dieses Pferd mit dem Reiter zu Fall gebracht wird, suggeriert das ja dann vor dieser Erzählung erstmal so ein bisschen was von einer Revolution. Also ich musste zum Beispiel daran denken, okay, vielleicht ist es jetzt wirklich eine Geschichte darüber, wie so diese Kinder versuchen, aus diesem Erziehungskorsett auszubrechen, indem sie sich eben rächen und dieses permanente Anwenden von Gewalt und Züchtigung und Unterwerfung jetzt auf die Erwachsenenwelt zurückwerfen. Aber dann macht ja Haneke so ganz schleichend über diese 145 Minuten, oder wie lange der Film dauert, genau das Gegenteil, indem er sagt, nee, das hat mit Revolution und irgendwie Genugtuung hat das gar nichts zu tun, sondern es bedeutet einfach nur, dass dieses sich Aneignen von dieser Gewalt, dass das so eine Absolutsetzung bekommt und dass das eigentlich zum Lebensprinzip an sich erklärt wird und dass sich das in dieser nächsten Generation jetzt schon wieder weiter fortsetzt und dass das einfach nur so ein Spielball ist, der sich so hin und her geworfen wird und dann wächst mal wieder eine Generation heran und dann geht es da auch wieder so weiter. Also das ist ja dieses finstere und auch verstörende Gefühl, mit dem einem dieser Film entlässt.
Finde ich ganz interessant, dass die Beobachtung, dass die Gewalt sich natürlich gegen Tiere richtet, weil auch die Erziehung des Priesters und insgesamt der autoritären Erziehung sich natürlich darauf richtet, wie ich es auch schon erwähnt habe, die Natürlichkeit der Kinder auszutreiben. Also das Spiel wird ausgemerzt, die Freude wird ausgemerzt. Es geht darum, so eine Befehlsgehorsamkeit herzustellen und alles Natürliche, alles Triebhafte zu entfernen. Und das beziehen die Kinder vielleicht in dem Sinne auch darauf, dass die Tiere natürlich das Natürliche sind und das Triebhafte an sich darstellen und ihre Gewalt dementsprechend vielleicht auch dahingehend richten.
Ja, und wenn es dann mal ein Spiel gibt, dann hat es auch nichts Spielerisches mehr. Also, so eine meiner Lieblingsszenen in diesem Film ist, wenn der Lehrer beobachtet, wie der eine Junge auf dem Geländer über den Fluss balanciert und so mit dem Leben spielt. Also so ein Deep Play, kann man da diesen Begriff irgendwie in den Raum werfen. Also ein Spiel, wo irgendwie der Einsatz so hoch ist, dass es bis zur Lebensgefahr gehen kann, um darüber so einen Rauschzustand und Kick zu erleben. Und dann würde man erstmal meinen, ja gut, das Kind will halt einfach mal diesen körperlichen Ausnahmezustand erleben, so wie sich Kinder gerne im Kreis drehen, bis ihnen schwindlig wird und sie umfallen. Aber dann sagt der Lehrer, warum machst du das? Du könntest irgendwie sterben oder runterfallen. Und dann sagt das Kind, nö, ich sterbe nicht. Das Gott will nicht, dass ich sterbe. Also selbst das hat sowas überhaupt nichts Spielerisches mehr, sondern auch noch sowas, ja gut, das mache ich halt jetzt einfach, das muss so sein, das hat so seine Regelhaftigkeit, ich weiß ja schon, worauf das hinausläuft. Also das ist genau die Beklemmung, die der Film da die ganze Zeit hervorruft.
Und an einer anderen Stelle gibt es auch ein Spielelement, da sind Kinder, ist auch relativ am Anfang des Films, in einem Wettbewerb verstrickt oder sie sagen, wer als erstes dort drüben ist. Aber selbst in diesen Momenten, wo sowas Spielhaftes durchscheint, sind die Mädchen um Clara und die Mädchengruppe um sie dem gar nicht involviert und zeigen also im selben Bild, wie wir vielleicht auf der einen Seite die Kinder spielend irgendwo von A nach B rennen sehen, trotzdem sie sind so ganz gesittet und ganz konzentriert und so sehen wir das, so selbst wenn es das Spielelement gibt, immer noch da diese Ernsthaftigkeit gleichzeitig mitschwingt, die die Erziehung natürlich irgendwie hervorruft.
Es ist halt erstaunlich, wie Haneke durch diese unglaublich dichte Atmosphäre halt wirklich so eine Freude, wie so eine Anomalie in dieser Welt sich anfühlen lassen lässt. Also wenn du halt eben, wie du gerade, weil es ist mir nämlich auch aufgefallen, diese Szene, wo diese Kinder anfangen, so eine Art Wettrennen zu laufen. Es fühlte sich einfach sofort fehl am Platz an und also in gewisser Art und Weise übernimmt man fast diesen protestantisch strengen Blick dieser Dorfgesellschaft, übernimmt man in gewisser Weise auch schon, weil man einfach so bombardiert wird mit diesem mit dieser Strenge, dass man schon gar nicht mehr, also dass man fast schon selber nicht weiß, okay, kann ich diese Szene jetzt als nett oder schön oder angenehm empfinden oder wartet gleich der nächste Peitschenhieb auf mich, wenn ich mich jetzt irgendwie an den Szenen erfreue, weil sie irgendwie ein bisschen lebensbejahender sind. Ich wollte vielleicht noch einen Punkt zu dieser Atmosphäre sagen, ich weiß nicht, ich habe den Film damals das allererste Mal mit meinem Vater gesehen und ich fand seine Beobachtung relativ interessant, weil die sofort für mich eingeleuchtet ist, weil du hast es ja angesprochen, Yannick, dieser Film ist ja so wahnsinnig perfektionistisch aufgemacht und man hat wirklich das Gefühl, okay, da wurde jede Bodendiele wurde von Haneke ausgemessen, dass sie auch wirklich genauso aussieht, wie sie damals hätte aussehen können, und der hat mich halt eben in dieser Detailfreude, aber auch in diesem Gefühl, wirklich in eine Zeitkapsel eingestiegen zu sein, hat der mich wirklich wahnsinnig an Barry Lyndon erinnert von Stanley Kubrick. Auch in diesem Perfektionismus, dass du wirklich das Gefühl hast, du bist an diesem Ort in dieser Zeit und du übernimmst auch wirklich das Denken dieser Zeit. Also es wird gar nicht versucht, diese Denkweise der Menschen, diese protestantische Strenge, dass gar nicht versucht wird, das irgendwie in einen modernen Kontext zu setzen, sondern dass einfach gesagt wird, so haben die Menschen einfach damals gedacht und so haben die Menschen damals auf das Leben geschaut, so wie halt eben bei Barry Lyndon zum Beispiel wir Kriegsszenen sehen, wo wir, wenn man das mal vergleicht mit so Filmen wie Apocalypse Now oder Full Metal Jacket, Szenen haben, wo Leute völlig immer emotionalisiert in den Krieg gehen und mit einer Martialität sich gegenseitig abmetzeln und dann in Barry Lyndon zum Beispiel Leute sehen, die im gemütlichen Marsch aufeinander zugehen, dann stehen sich zwar Armeen gegenüber und dann wird einfach mal geschossen und wer dann halt umfällt, fällt halt um und wer nicht, dann nicht, aber wo dann völlig die Emotion zum Beispiel draußen ist aus dem Krieg, was wir ja sonst immer gewohnt sind, und genauso ging es mir jetzt eben durch das weiße Band, dass ich dann doch wirklich das Gefühl hatte, ich werde gar nicht irgendwie groß, es wird glaube ich auch von Haneke in dem Film gar nicht so angelegt, dass man jetzt auch unbedingt zwingend immer gleich diese so eine Modernisierung da drauf packen muss, sondern man kann das schon wirklich eben als so ein Sittengemälde dieser Zeit wirklich auch lesen, und das finde ich halt wirklich ganz erstaunlich, wie das sich auch auf einen selbst dann auch übertragen kann.
Und vor allem wird ja von den Kindern dieses Sittengemälde aufgegriffen und wie auch schon formuliert wurde, absolutiert und formt sich dann so in einer Spiegelung als Gewalttat um. Wo ich natürlich auch gerne mal drüber reden würde. Also der Mord an dem Vogel, er spießt ihn ja nicht nur auf, wie es genannt wurde, sondern ich finde, es ist so eine Art Kreuzigung. Also es ist irgendwie, gerade auch weil es des Vaters Vogel ist, so eine Spiegelung irgendwie auf diese Jesusfigur. Er schließt sich mir aber trotzdem an der Stelle nicht so ganz, was da jetzt die Erziehungsmethode ist, die gespiegelt wurde, oder was da der Kritikpunkt an der Erziehung ist. Genauso wie es später mit Kali, der ja erblindet wird und ganz massiv gefoltert wird, auch dann mit dem Psalm unterlegt wird. Ich habe ihn jetzt nicht zitierfähig, allerdings ist das ja auch wieder ein ganz, ganz großer Kritikpunkt an der Erziehung der Eltern, oder es wird dir folgen in der dritten und vierten Generation oder so. Aber welche Erziehungsmethoden oder welche Gedanken genau werden hier absolutiert bzw. gespiegelt? Habtet ihr da genauere Gedanken zu, inwiefern sich die Kinder jetzt an der Erziehungsmethode dort rächen? Also wie habt ihr diese Szenen genau verstanden?
Na, ich weiß jetzt nicht, ob man das irgendwie so eins zu eins so aufschlüsseln könnte, was wird da jetzt zurückgeworfen? Ich hab da auch ehrlich gesagt mir gar keine Gedanken groß drüber gemacht beim Sehen. Es hat halt einfach sowas, so ein generelles Element der Perversion, was da irgendwie in diesen Gepflogenheiten visualisiert wird, was sonst nur in so einem strengen zeremoniell irgendwie ja verbal ausgesprochen und dann ausagiert wird. Aber klar, so diese religiöse Konnotation bei dem Vogel ist schon auf jeden Fall deutlich. Also dieser permanente Protestantismus, der da ausgeübt wird, dieses permanente Beharren auf Gott, auf so eine göttliche Ordnung, auf so religiöse Sitten und Gepflogenheiten, auf Sünde, die da immer wieder hervorgekramt wird und auf die alles geschoben wird. Und dann hat man auf einmal dieses Kreuzigen des Vogels, was ja auch fast so was, also ich musste daran denken, das hat so was, zumindest was ich mir darunter vorstelle, so was Satanistisches. Also nicht, dass ich mich jetzt eingehend mit Satanismus beschäftigt hätte, aber das ist auf jeden Fall so eine Assoziation, die da ganz stark geweckt wird, denke ich.
Ja, ich frage mich halt für welches, also ist es vielleicht so zu verstehen, dass die Tochter den Vogel umbringt bzw. kreuzigt und ihn quasi für ihre Sünden opfert? Also das war vielleicht so ein bisschen die Spiegelung, die ich darin gesehen habe, aber ich kann ist immer beim Sehen nicht ganz verstehen, wieso sie jetzt ausgerechnet das behinderte Kind so malträtieren müssen. Gerade weil auch die Hebamme als Person ja gar nicht wirklich negativ dargestellt wird. Also sie ist vielleicht so die Frau, die am meisten leidet neben den Kindern selbst.
Also ich glaube, das hängt dann damit zusammen, was Haneke ja vehement ablehnen würde, aber was ich mir jetzt einfach mal erlaube zu behaupten, das ist ja einfach wieder dieser Aspekt, dass das eben dann doch sehr zeitlich konnotiert ist, dass das Ganze eben in Deutschland spielt und diese Kinder vermutlich auch diejenigen sind, die den Nationalsozialismus mittragen werden. Und dass dann natürlich das behinderte Kind am Ende sozusagen für die Gewalt herhalten muss. Das hat mich natürlich sehr an Euthanasie und so weiter erinnert. Und ich fand dieser Aspekt, der war für mich so offensichtlich, dass ich da irgendwie dachte, ja, okay, also irgendwie kann mir Haneke doch nicht erzählen, dass der Film so universalistisch und völlig von der Zeit losgelöst gesehen werden kann, weil einfach vielleicht durch eben diese Malträtierung dieses behinderten Kindes klar wird, die Gewalt wird dann am Ende des Tages eben nicht an denen ausgeübt, an denen ausgeübt, die das Ganze halt eben verursachen, sondern das Ganze wird halt natürlich logischerweise immer wieder an den Schwächsten gelegt, immer an denjenigen, die sozusagen nicht ganz reinpassen. Die werden dann eben dafür bestraft. Das ist einerseits natürlich der Baronsohn, weil der ist automatisch sozusagen der Außenstehende, weil er halt eben der Baronsohn ist. Also er ist in diesem feudalen Verhältnis natürlich über sie gesehen, über den normalen Dorfkindern zu sehen. Aber gerade deswegen hat er ja eigentlich auch die Verachtung dieser Dorfkinder. Auf der anderen Seite haben wir halt eben sozusagen das behinderte Kind, was sozusagen in der sozialen Hierarchie in dem Sinne sozusagen drunter gesehen wird in dieser Gesellschaft. Und dann wird das halt eben, wird praktisch die Hierarchie einfach nur verschoben. Also was die Eltern für die Kinder sind, sind jetzt die Kinder für dieses behinderte Kind sozusagen. Und da werden dann halt dann diese Gewaltfantasien dann eben entweder ausgeht oder halt eben wie im Fall von diesem Vogel, dass der dann eben halt aufgespießt wird. Und dass so eine Mischung aus eben Gewaltausübungen und dann einfach natürlich Racheakt am Vater oder so symbolischer Racheakt am Vater, weil ein richtig Racheakt traut sich die Clara natürlich dann auch wieder nicht. So habe ich das jetzt zumindest verstanden.
Vielleicht auch noch
Ja,
ganz
sind
praktischer Grund, Kali kann sich nicht artikulieren und jemanden beschuldigen. Ist vielleicht auch ganz klar. Also die suchen sich ein dankbares Opfer aus, wo sie das Dorf weiter in Schrecken versetzen können und vielleicht den Erwachsenen ihre Methoden vorhalten können, ohne dass sie halt die Gefahr laufen, erwischt zu werden. Also das habe ich mir jetzt auch noch so zusammengereimt.
Und es sind eben Momente so der Souveränität. Also ich glaube, das ist so dieser zentrale Punkt, auf den vielleicht auch Haneke hinaus will. Also ja, wie du schon gesagt hast, Patrick, es geht immer so danach, diese Hierarchie aufrechtzuerhalten. Es geht immer so, dass man noch jemanden findet, auf den man nach unten hin austreten kann. Irgendjemand steht immer so am unteren Ende der Hierarchie. Und darüber kann ja so jede Schicht so auf der Leiter so seine Souveränität irgendwie, seine Gemeinschaft festigen und wiederherstellen. Und das ist eben die einzige Möglichkeit für diese Kinder in diesem Zucht- und Ordnungssystem, in diesem Gewaltsystem, ja, so ein Gefühl von eigener Macht vielleicht zurückzubekommen, indem sie sich eben auch wieder diese schwächeren, noch schwächeren Opfer aussuchen, also die Tiere oder das Kind, das da eben mit der Behinderung mitlebt. Und natürlich, dem wohnt eine gewisse Rätselhaftigkeit inne. Wir können am Ende nicht genau sagen, was ist da was ist da wirklich geschehen? Das provoziert der Film ja auch und ich finde es auch konsequent und richtig so, dass er das offen lässt.
Was sich da vielleicht, welcher Kreis sich da vielleicht schließt, ist, ich habe ja vorhin Thomas Winterbergs Die Jagd angesprochen und der hat ja eigentlich genau die gleiche, der hat auch die, genau die gleichen Mechanismen, dass es ja auch darum geht, dass sich eine Gemeinschaft, in dem Fall jetzt unter den Kindern, bildet, indem sozusagen auf einen Außenstehenden eingeprügelt wird. Also du brauchst praktisch den Sündenbock in gewisser Art und Weise, ob der jetzt was getan hat oder nicht, ist dann auch schon scheißegal. Und auf den wird dann eigentlich sozusagen eingehämmert. Ob die Gemeinschaft braucht praktisch immer diesen Sündenbock, auf den sie eintreten kann, damit sie sich sozusagen selbst konstituieren kann. Und das, wie du es schon angesprochen hast, das ist dann halt eben, diese Hierarchie wird dann halt eben immer wieder nur so aufrechterhalten und ist eigentlich wie in so einem Teufelskreis. Also immer, es muss immer wieder nur ein neuer gefunden werden, der sozusagen als Sündenbock herhalten kann, sozusagen die Erwachsenen konstituieren sich darüber, dass sie ihre Kinder immer züchtigen und die Kinder konstituieren sich als Gruppe eben darüber, dass sie halt eben die Gewalt an diesem behinderten Kind ausüben.
Ein Film, den man da unbedingt empfehlen könnte, ist ganz aktuell The Painted Bird. Der hat auch genau dieses Thema. Da geht es ja auch um, auch der ist schwarz-weiß Historienfilm, da geht es um so einen kleinen Jungen, der so durch das Land während des Zweiten Weltkriegs irrt und der kommt auch immer wieder in so kleine dörfliche Gemeinschaften, die so mitten im Nirgendwo leben und wird auch dann immer wieder mit dieser Gewalt konfrontiert, die sich gegen ihn richtet, weil so alle versuchen, so ihren eigenen geschlossenen Kreis wiederherzustellen, ihre eigene Ideologie aufrechtzuerhalten, die dieser Fremde und Dritte, der da jetzt in dieses Geschehen reintritt, ja natürlich völlig durcheinander bringt, indem er es allein zusieht und allein dadurch schon zur Provokation wird. Also das vielleicht nur am Rand, aber das fiel mir gerade auf, weil die auch visuell sehr ähnlich sind. Der hat auch diese akribische Perfektion, mit der das alles so naturalistisch ausgestattet und gefilmt ist. Also den, da gibt es vielleicht eine Parallele zwischen beiden Filmen.
Den habe ich auch ganz oben auf meiner Watchlist. Allerdings hat der Film einen Faktor, den ich bei Haneke nicht erlebe, nämlich die Länge. Also der Film ist verdammt lang, oder ist er nicht über 3,5 Stunden oder so lang?
Ja, der geht so knapp 3 Stunden, ja. Er ist schon okay. Sehr lang.
Also er ist 3 Stunden lang und also bei Haneke ist ja das Angenehme, dass er uns zwar quält und uns wirklich alles abverlangt, aber uns immerhin nach in der Regel 100 Minuten oder 2 Stunden wieder entlässt. Das Weiße Band ist jetzt noch der längste Vertreter, allerdings 3 Stunden lang solche Quälerei zu erleben, ist dann irgendwie nochmal eine andere Frage, wann man sich darauf einlässt. Habe ich allerdings auf jeden Fall sehr bald vor. Ich würde gern mal fragen, was denn die Szenen sind, wenn ihr an das Weiße Band denkt, die euch ganz speziell faszinieren. Also wo ihr wirklich vielleicht von einer Lieblingsszene sprechen könnt oder wo ihr sagt, hier wird Hanekes Idee am deutlichsten oder das ist vielleicht für euch die Kernszene des Films. Was sind so die Szenen, ja, die ihr einfach als Lieblingsszenen beschreiben könnt?
Eine Kernszene finde ich ein bisschen schwierig, dadurch, dass es eben sich in so viele einzelne Handlungsfäden aufspaltet. Ich würde sagen, so am meisten fasziniert hat mich jetzt bei der Sichtung, wie schon erwähnt, diese Szene mit dem Balancieren auf dem Geländer. Und ansonsten, also ich denke mal, die Szene, die am meisten im Gedächtnis bleibt, ist natürlich die Beleidigung der Hebamme. Also wenn der Arzt seine Schimpftirade da irgendwie loslässt und sie auf übelste Art und Weise beleidigt. Also wahrscheinlich ja auch die gewaltvollste Szene in diesem ganzen Film, auch wenn da körperlich gar keine Gewalt ausgeübt wird, aber die brennt sich auf jeden Fall ein.
Das ist ja auch die Szene, die ich jetzt gewählt hätte, vor allem wenn er sie dann beendet mit dem Satz einfach so ganz, wirklich nicht mal mehr emotional, also es ist ja, man redet ja auch über Filme, die man schlecht findet, okay, aber die Filme, die einen wirklich gar nicht berühren, das sind eigentlich die noch viel schlimmeren. Und wenn dann der Arzt wirklich zu ihr am Ende dieses Gesprächs sagt, warum stirbst du nicht einfach, so wirklich komplett belanglos, das ist wirklich ein so krasser Akt der verbalen Gewalt. Da muss ich auch tatsächlich, hätte ich jetzt auch als erstes an diese Szene gedacht, die ich sage, die berührt mich neben der Folterszene fast, neben der Züchtigungsszene mit der Rute fast am meisten. Patrick, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ja, kein Problem, weil ich mich dem erstmal anschließen würde, dass die Szene natürlich sich einfach zwangsläufig ins Gedächtnis brennt, weil das wirklich eine Szene ist, wo man wirklich mal davon sprechen kann, dass sich wirklich jedes Wort wie ein Schlag anfühlt. Also das ist wirklich die Gewalt der Sprache wird hier in der stärksten Form einfach ausgestellt und das habe ich auch selten erlebt, dass man das einfach eine Figur so einfach nur verbal so die Menschlichkeit abgesprochen bekommt, das ist schon wirklich auch erstaunlich dargebracht und wirklich schwer auszuhalten. Aber ich glaube, ich habe so eine kleine Sleeper-Szene Und zwar ist es die Szene mit der Baronin, wenn sie nach Monaten in Italien, also sie verlässt ja das Dorf, weil der Sohn ja körperlich misshandelt wurde vermutlich von den anderen Kindern. Und deswegen geht sie nach Italien und verbringt dort den Winter. Und dann kommt sie ja zurück. Und da gibt es diese Szene, wo halt eben der Baron, gespielt von Ulrich Tukur, mit ihr da sitzt und dann sie auch mal so klar ausspricht, dass sie einfach die Schnauze voll hat von diesem Umfeld, von diesem, wo praktisch in diesem Umfeld, wo sich keiner gegenseitig was gönnt, diese Gewalt, von Züchtigung, dieses ganze Umfeld aus eben dieses Hasses, wo man auch wirklich merkt, wo man aus ihrer Sicht merkt man erstmal, wie sehr sich die auch dieser ganze Druck von dieser Dorfatmosphäre auch in ihr aufgestaut hat. Und das wird relativ schön klar gemacht. Und ich finde, da wird auch ganz gut das Gefühl des Zuschauers gespiegelt, dass man sich so denkt, das hätte mal einer aussprechen müssen, wirklich, dass einfach diese ganze protestantische Härte, die das alles umgibt, dass die mal einfach durch diese Szene wirklich mal gebrochen wird und sie das so offen ausspricht und man auch, wo man wirklich sagen muss, man kann diese Figur in dieser Szene wirklich so wahnsinnig gut nachvollziehen und deswegen mag ich die Szene so besonders gerne, weil es eben von der Baronin kommt. Es kommt nicht von einem Dorfbewohner, sondern es kommt halt eben von der Baronin, wo man eben sagen würde, gerade die, von der würde man ja eigentlich erwarten, sie würde gerade diese Art zu leben und diese Form der Erziehung und diese Form von Gesellschaft irgendwie am meisten befürworten, weil sie in gewisser Art und Weise auch am meisten davon profitiert, aber dass gerade sie am meisten die Schnauze voll davon hat, hat irgendwie sich bei mir sehr ins Gedächtnis gebrannt und die Szene hat mich dann wirklich nachhaltig sehr beeindruckt.
Gäbe es jetzt noch weitere Punkte, die ihr unbedingt noch loswerden müsst? Wir haben den Film auf jeden Fall relativ umfassend gesprochen, aber brennt euch noch was auf der Seele, was ihr unbedingt zu diesem Film loswerden müsstet?
Also ich habe mir also einen kleinen Stichwortzettel gemacht, über welche Punkte ich reden wollen würde. Da ist alles abgehandelt worden. Ich möchte abschließend vielleicht sagen, also es ist ein großartiger Film, den man auf jeden Fall gesehen haben sollte, finde ich. Auch wenn es so für mich persönlich nicht so der liebste Haneke ist. Also es ist wahrscheinlich einer der cleversten und einer der rundesten, vielleicht weil er da auch so diesen polemischen Ton ein bisschen zurückgeschraubt hat im Vergleich zu anderen Filmen. Aber es ist so vielleicht der, mit dem ich mich am wenigsten gerne auseinandersetze, eben weil er dann doch auch in seinen Ausmaßen, in seiner noch entschleunigteren Erzählweise doch noch ein bisschen spröder und widerspenstiger ist als andere Filme, die er gedreht hat.
Dann passt es ja gut, dass wir dich gerade zu diesem Film eingeladen haben, dass du dich jetzt nochmal, wir zwingen dich jetzt nochmal, dich mit diesem Film auseinanderzusetzen.
Das ist ja trotzdem ein Vergnügen. Also wie gesagt, ich finde ihn ja ganz großartig und das ist ein sehr clever gemachter Film, aber wenn ich so bei Haneke die Wahl habe, dann würde ich vielleicht doch lieber sagen, mit der Klavierspielerin habe ich mehr Freude, in Anführungszeichen.
Das ist aber eine sehr perfide Art der Freude, muss ich an der Stelle sagen. Ich habe dir
Janik, du solltest dich was schämen, dass du diese Filme genießt. Ja, es ist ganz böse, dass du diese Filme gut findest. Du musst
Nein, also auf
rausrennen aus
keinen
dem
Fall.
Kino.
Aber ich hab den jetzt auch das erste Mal in Vorbereitung hier gesehen und muss sagen, die Klavierspielerin ist da wirklich einer dieser Filme, wo er es wirklich wieder geschafft hat, mich zu schockieren. Also ich kam letzte Woche aus dem Lux Aterna von Gaspar Noé aus dem Kino und muss sagen, ich weiß, wie es sein kann, wenn ein Regisseur dich wirklich als Zuschauer anstrengen und belasten will. Aber mit der Klavierspielerin hat er das auch auf einer so psychologischen Ebene geschafft, die ich vielleicht seit Funny Games wirklich nicht mehr erlebt habe oder seit Irreversible auch von Noé.
Und ganz
Aber
ohne Stroboskop.
ganz ohne Stroboskop, genau. Muss allerdings auch sagen, dass für mich das Weiße Band mein Favorite von Haneke ist, des Regisseurs, der ja auch sehr für diese mediale Rezeption steht. Und wie wir jetzt auch für mich neue Punkte aufkamen, findet die hier auch statt. Allerdings nicht so auf den Zuschauer bezogen und auf seinen Voyeurismus der Gewalt gegenüber, sondern er rahmt das Ganze in eine sehr vielleicht einfache, trotzdem sehr einnehmende Geschichte, die in diesem historischen Setting für mich nicht einschränkt oder das Ganze vielleicht den Blickfeld zu sehr auf diese Idee des Faschismus lenkt. Aber trotzdem, es schwingt immer mit im Hinterkopf und ich mag das unglaublich gerne, dass dieser Film durch diese kleine Geschichte, durch dieses kleine Dorf, trotzdem so viel über die Geschichte eines ganzen Landes erzählen kann, ohne das jetzt vielleicht komplett darauf zurückzubeziehen. Aber allein der Gedanke, dass man die Geschichte sofort spinnen kann und also weiterspinnen kann und überlegen kann, was kommt denn als nächstes? Dann kommt der Weltkrieg und ah ja, das sind diese Charaktere, was könnten die gemacht haben? Oder wenn auch der Lehrer diesen Raum für Interpretation öffnet, dass eben er selbst sich gar nicht an alles richtig erinnere. Und dann, das macht dann schon viel mit mir, wo ich dann frage, okay, wird er glücklich gewesen sein mit der Beziehung, die er da gemacht hat? Oder was auch immer. Also er spinnt da schon Gedankenfäden in verschiedene Richtungen und das mag ich sehr gerne an dem Film. Also ich finde, es ist ein Meisterwerk. Erzählt dramaturgisch ganz anders als seine anderen Filme. Optisch sticht er allein aufgrund der Farbwahl sehr heraus aus seinem Schaffen. Und ich habe jedes Mal sehr viel Freude, in Anführungszeichen, bei diesem Film und ja, finde, es ist ein Meisterwerk.
Ich kann mich da eigentlich vor allem Yannicks Urteil in dem Fall anschließen, einfach, dass ich auch finde, dass das ein großartiger Film ist, der auch einfach großartig gemacht ist. Also der ist unglaublich optisch ansprechend. Also man kann sich eigentlich trotzdem kaum satt sehen an der Ästhetik. Das ist alles so brillant eingefangen. Und ich finde es einfach wirklich, wie gesagt, erstaunlich, wie er Barry Lyndon-mäßig diese Zeit aufleben lässt, ohne dass es sich, und das ist für mich auch eine der größten Leistungen dieses Films, dass er sich nicht wie so ein typischer deutscher Historienschinken anfühlt, wo man dann halt mal die ganze Palette an deutschen Schauspielern in irgendwelche Kostüme packt und dann tut man so ein bisschen, als würde man irgendwie ein bisschen Geschichte wieder aufleben lassen. Also wenn ich dann irgendwie auch an so Filme wie Der Untergang oder irgendwie, ich habe auch mal so im Fernsehen so einen Film gesehen, ich weiß, wie hieß denn der nochmal, über Rommel hieß der, glaube ich. Da wurde dann auch praktisch jeder deutsche Schauspieler, den man kennt, einfach in eine SS-Uniform gepackt und dann heißt es, okay, wir haben einen Historienfilm gemacht. Aber Haneke genügt halt eben nicht nur, sich diese Schauspieler irgendwie dahinzustellen und in Kostüme zu packen, sondern das ist alles einfach unglaublich präzise ausgestattet und ist einfach, würde ich auch sagen, der rundeste Film von Haneke. So viel würde ich dem Film definitiv zugestehen, dass es wahrscheinlich von allen Haneke-Filmen mit Abstand der rundeste ist. Der erzählt sich schön aus. Ich glaube, vielleicht unterschätze ich den Film auch, habe ich diesen Film in dieser Folge auch ein bisschen unterschätzt in seinem Effekt, weil ich meine, ich habe den Film gestern Abend gesehen. Wer weiß, wie ich über diesen Film in 3, 4 Tagen nachdenke. Ich meine, wir wissen, die besten Filme fangen erst nach dem Film an. Dementsprechend sage ich jetzt aber aus dem Moment heraus, dass einfach das weiße Band für mich einfach wirklich wunderbar diese Verlogenheit hinter dieser scheinbaren Tugendhaftigkeit wirklich wahnsinnig gut aufbringt. Und da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Ich muss einfach nochmal sagen, wie unglaublich grandios ich dieses Schauspielensemble finde. Also insbesondere die Kinderdarsteller, wo man immer sagt, ey, Kinderdarsteller eigentlich immer in Dorn im Auge, funktioniert eigentlich nie, aber die sind wirklich alle durch die Bank weg einfach famos. Und das muss man lange überlegen, wann man das letzte Mal so einen von vorne bis hinten so durchkomponierten Film gesehen hat. Aber wie gesagt, wenn es um den Effekt geht, wenn es darum geht, bei welchen Film ich noch mehr durch den Wolf gedreht werde und über die ich noch ein bisschen mehr nachdenken muss, kriegen die anderen Haneke-Filme so ein klitzekleines bisschen mehr Achtung von mir. Aber das Meckern auf hohem Niveau, wie gesagt, das weiße Band ist fantastisch.
Vielleicht nur diese kleine
Kein Problem.
Anekdote. Ich habe vorhin erst das Interview mit Maria Tragus gesehen, eine der Kinderdarstellerinnen bei Harald Schmidt, wo sie meinte, es gab wohl diesen einen Moment am Set, wo so ein Junge ganz aufgeregt umherrannt und sagte, der Haneke kommt, der Haneke kommt. Und dann kam er rein und meinte, Herr Haneke, bitte. Das fände ich auch sehr treffend. Genauso stelle ich mir das vor.
Ich glaube aber, Haneke kann bestimmt sehr, sehr gut mit Kinderdarstellern umgehen. Also ich glaube, da zeigt sich dann auch Haneke eher so von seiner gemütlicheren Seite. Also ihr habt ja auch in der Katzfolge darüber gesprochen. Also ich glaube, Haneke ist schon jemand, ich glaube, der spielt auch sehr gerne mit dieser Rolle dieses moralinsauren Opis, der irgendwie von oben herab immer auf alles hinunterblickt und eigentlich zum Lachen in den Keller geht, aber ich glaube, ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass er wirklich erstaunlich auch einfühlsam mit so einem Ensemble umgehen kann.
Ja.
Jetzt fällt mir keine geschickte Überleitung einem mehr ein, aber ich wollte trotzdem einfach zum Ende entspannt fragen: Was habt ihr denn zuletzt so anderes gesehen, was euch vielleicht so sehr im Kopf bleiben wird wie ein Film von Haneke oder vielleicht auch weniger? Yannick, was hast du zuletzt gesehen so?
Also was ähnlich im Gedächtnis bleibt, kann ich wie aus der Pistole geschossen sagen, Titan, der Film von Julia Ducournau, der in Cannes auch die Goldene Palme dieses Jahr gewonnen hat, kommt in Deutschland am 7. Oktober, glaube ich, ins Kino. Und also der hat mich wirklich weggefegt. Also ich finde, das ist so spontan direkt mit so wahrscheinlich eine der spannendsten Filmemacherinnen überhaupt derzeit. Ich bin unglaublich gespannt, was da als nächstes kommt. Der erste Film Raw war schon so ein recht guter Horrorfilm. Der wurde dann in der Rezeption immer wieder darauf festgenagelt, ja, da sind Leute irgendwie in Ohnmacht gefallen und ihnen ist es schlecht geworden, weil der so ekelhaft sei. Das war so ein sehr guter Coming-of-Age-Horrorfilm. Und jetzt das Titan, der zweite Film ist ein Meisterwerk. Also wie sie da alles aufwert, was das Kino irgendwie hergeben kann. Das ist ungeheuer intensives Körperkino, wo einem auch wirklich körperlich schlecht werden kann. Also in meiner Vorführung sind noch tatsächlich zwei Leute ohnmächtig geworden. Das ist, für diese Momente war das dann ein weniger vergnüglicher Kinoabend. Also es ist ungeheuer intensiv in Szene gesetzt und aus dieser großen Audiovisualität, von der dieser Film wirklich lebt, schälen sich auch so viele spannende Beobachtungen wieder raus. Es geht ja vor allem um Geschlecht, um Geschlechtsidentitäten und also jeder, der sagt, dass so Gender Studies, wie das ja viele gerne machen, nur so ideologischer Quatsch sind, der so an der Uni diskutiert wird, der sollte sich wirklich mal diesen Film ansehen. Da bekommt man das auf eine sehr eindringliche und eindrucksvolle visuelle und audiovisuelle Weise vorgeführt, wie kompliziert wir denn tatsächlich mit Geschlechtern und Geschlechtsidentitäten umgehen. Also das ist wirklich so in diesem Jahr ein Meisterwerk, was hängen bleibt.
Das kann man so wirklich auf das DVD-Cover dann draufschreiben. In dieser Vorstellung wurden Leute ohnmächtig.
Aber gut, ja, genau.
Du hast mich auf jeden Fall heiß gemacht jetzt für Titan. Patrick, was hast du so zuletzt gesehen?
Ich glaube, ich gehe einfach mal dem Aktualitätsbezug halber schnell, also ich gehe kurz auf zwei Filme ein. Ich gehe auf einen ein, den ich jetzt ansprechen muss, weil ich heute Abend nämlich auf nächste Vorstellung der Fortsetzung bin. Und zwar James Bond Spectre habe ich mir jetzt angeguckt in der Vorbereitung auf heute No Time to Die. Und muss echt sagen, ich hatte den irgendwie ein bisschen besser in Erinnerung und ich bin wirklich bei diesem Film eigentlich einfach nur extrem geärgert aus dem Film dann wieder rausgegangen, weil ich mir dachte, dieser Film hat so viele kluge Elemente, also eben dieser Aspekt mit dieser totalen Überwachung und dieser Aspekt, dass eben auch dafür so eine Transparenzgesellschaft gesorgt werden soll, auch in diesen Geheimdiensten, und dass das Geheimnis mehr oder weniger verschwinden soll. Das sind alles so interessante Thematiken, aber der Film vergeudet halt seine Zeit halt mit einer völlig uninteressanten Liebesgeschichte von James Bond, die halt bei weitem nicht auf dem Niveau ist, was in Casino Royale mit Eva Green zum Beispiel geschaffen wurde. Der Film hat einfach mit Christoph Waltz, den ich wahnsinnig enttäuschend fand, einfach auch wirklich nichts gemacht. Also da wird dann halt wirklich durch den Rücken ins Auge hinein wird da durchgestochen und versucht irgendwie diese ganzen Filme miteinander in Verbindung zu bringen, die vorher gemacht wurden, auf die mit Abstand billigste Art und Weise. Ich meine, ich spoiler jetzt, aber ich glaube, das ist auch egal, weil der Twist ist sowieso so blöde, dass halt wirklich dieser Bösewicht Blofeld irgendwie alle Bösewichte der letzten Teile angeblich unter seiner Macht gehabt haben soll, und das ist halt wirklich einfach so unglaublich peinlich, weil das ist ungefähr das Faulste, was du machen kannst, wenn dein Bösewicht so schlecht ist, dass du auf andere bessere Bösewichte zurückgreifen musst und sagen musst, ja, die habe ich aber angeleitet. Das war wirklich so eine Enttäuschung für mich, weil der Film halt eben auf ästhetischer Ebene dank Sam Mendes als Regisseur und heute von heute mal als Kameramann grandios eigentlich handwerklich ist, und die ersten 15 Minuten, die ja berühmt-berüchtigt sind mit diesem One-Take, einem das Gefühl geben, man würde jetzt im besten Bond aller Zeiten sitzen, aber das stellt sich dann leider so ein bisschen als Mogelpackung raus, weil der Film halt leider auch ziemlich viel Leerlauf mittendrin hat und leider in gewisser Art und Weise zu viele alte Bond-Truppen übernimmt, die man eigentlich sich, wo man dachte, man hätte sie in Skyfall überwunden. Und deswegen war das eher für mich eine Enttäuschung. Wenn ich einen Film vielleicht empfehlen darf, dann ist es Patterson von Jim Jarmusch, den ich mich vor kurzem nochmal angeschaut habe, der mich jetzt beim erneuten Sehen wirklich sehr, sehr begeistert hat. Und den man vielleicht auch mal, das ist so eine Beobachtung von mir gewesen, den man auch gerne mal ein bisschen kontraintuitiv gucken kann. Weil ich finde, Patterson ist nicht unbedingt nur eine Ode an das einfache Leben und an die Alltagspoesie, sondern ich finde, man muss sich den Film wirklich auch angucken unter dem Gesichtspunkt, dass unsere Hauptfigur Patterson halt eben vielleicht doch nicht so glücklich ist vor allem in seiner Beziehung mit seiner Freundin, wo ich mir jedes Mal beim Schauen gedacht habe, das ist so eine dysfunktionale Beziehung. Unter dem Gesichtspunkt kann man sie sich gerne mal angucken, weil ich finde, wenn man den Film ein bisschen zynischer betrachtet, wie ich das getan habe, dann sieht man, dass es eigentlich auch darum geht, dass Patterson verstehen muss, dass er sich nicht zu sehr in dieser dieser Alltagsgemütlichkeit einnisten sollte, weil er einfach sein Potenzial nicht ausschöpft. Und deswegen würde ich sagen, unbedingt mal Patterson schauen. Ein wunderbarer Film von Jim Jarmusch, der mit dem Schlussbild, wo Patterson aufsteht, ohne seine Freundin zu wecken und einfach weggeht, schon irgendwie den Aufbruch des Charakters für mich klar angezeigt hat. Deswegen vielleicht auch Patterson vielleicht mal aus der Perspektive betrachten, dann gewinnt der Film noch an einigen Facetten dazu. Deswegen großartiger Film. Jakob, was hast du gesehen?
Ich habe zuletzt einen nur 45-minütigen Film gesehen, Taipei Suicide Story, von einem amerikanisch-taiwanesischen Regisseur, den ich auch sehr, sehr geschätzt habe. Es ist ein Film, der in einem Selbstmordhotel spielt, also wo tatsächlich Leute in dieser Großstadt hingehen, um sich das Leben zu nehmen. Sie buchen dieses Hotel jeweils nur für eine Nacht, doch dem Portier oder also der Mann an Rezeption fällt dann auf, eine Frau ist hier schon bereits seit einer Woche und er begibt sich dann in diesen Raum und tritt in den Dialog mit ihm, mit ihr und es ist ein sehr einfühlsamer Film, ein sehr poetischer Film, der es auch in 45 Minuten schafft, wahnsinnig geile, intensive Bilder zu schaffen. Gibt es auf Mubi gerade zu sehen? Sollte man nicht verpassen, gerade wenn man mal vielleicht keine Lust hat auf einen 2,5-stündigen Haneke-Film, aber trotzdem eine ähnlich intensive Erfahrung machen will. Also gut, Leute, ich glaube, wir sind am Ende. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht hier mit euch nochmal. Ich glaube, ja, kann ich so sagen, einen meiner Lieblingsfilme auszurollen. Und danke vor allem an dich, Yannick, dass du dich nochmal mit Haneke beschäftigt hast, auch wenn du es vielleicht jetzt in diesem Jahr schon das ein oder andere Mal getan hast.
Kein Problem, vielen Dank.
Und natürlich auch an dich, Patrick, dass du wie immer mit mir da über diesen Film geredet hast. Ansonsten bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer Projekt Chaos ist raus. Ciao.
Ciao.
Tschüss.